Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Der Bus fährt pünktlich, wie man's kennt. Trotz Kälte lässt er niemand aus. Du fragst dich, ob du deinen Augen traust. Je näher er kommt, desto klarer wird, es fährt dich heute der Nikolaus. Jetzt musst du endlich nicht mehr stehen. Statt Motor ziehen dich heute Rehe. Wir fahren durch den Winter fröhlich und begrüßen Rudi selig. Und schauen zurück auf seine Werke. Reimen ist nicht meine Stärke. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Fröhlichen ersten Advent.
Starkes Gedicht, Basti.
Krass, ne? Gerade
obwohl ich ein bisschen schade finde, dass du das verpasst hast, Zündkerze zu sagen und nicht Kerze. So im Besenwagen-Kontext.
Ich habe gerade gar nicht zugehört.
Ja, eine Dezember-Folge haben wir ja noch. Ihr könnt Gedichte einsenden für mich. Ich lese sie dann vor. Das Beste lese ich vor als Einleitung.
Nee, zwei.
Besenwagen-Weihnachtsgedichte.
Haben wir nicht noch zwei? Eine?
Nee, eine noch. Nee. Countdown läuft.
Nur noch nächste Woche dann.
Nur noch nächste Woche.
Und dann nächstes Jahr im Sommer fangen wir wieder an, oder was? Zur Tour.
Zur Tour, genau.
Tour 2025.
Ja. Okay, ja, schön.
Wir überspringen dieses ganze Trikot und keine Ahnung, was dann Anfang nächstes Jahr wieder so alle Podcasts machen.
Mhm.
Und dann kommen wir einfach zur Tour. Können wir wenigstens mal in Ruhe Frühjahrsklassiker gucken.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So Leute, heute ist mal wieder Blackroll-Partner unserer Folge. Und die meisten von euch wissen vielleicht schon, ich glaube, ich habe das schon öfter erzählt, ich bin Fan und zwar vor allem halt auch, weil die erste Hälfte oder ich glaube auch ein bisschen mehr meiner Arbeitskarriere war ich Physiotherapeut. Und da macht man relativ viel Erfahrung mit diesen Produkten. Und ja, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin dann auch so für mich selbst bei den Klassikern von Blackroll, also die Rolle, die es seit Jahr und Tag gibt, und die Faszienpistole. Das ist das, was ich auf jeden Fall so gut wie täglich benutze.
Ja, boah, ehrlich gesagt, so richtig drin bin ich auch erst seit einem Jahr. Also ich hatte vorher schon immer so die klassische Blackroll und in verschiedensten Varianten auch schon. Aber die habe ich eher nur so sporadisch benutzt oder halt erst, wenn man ein Problem hatte. So, ne? So Klassiker halt. Habe auch ganz, ganz wenig Stretching nur gemacht. Und heute mache ich Sport ja hauptsächlich, um ja fit zu bleiben oder wieder erstmal zu werden und dann zu bleiben und so ein bisschen für mein Wohlbefinden. Und so aus der aktiven Zeit von früher habe ich noch so ein paar Baustellen mitgenommen. Da habe ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren wirklich viel dran gearbeitet, also auch mit Physiotherapie. Und dann ging es aber auch viel um Beweglichkeit einfach, weil die mir durch das immer einseitige Radfahren sehr verloren gegangen ist. Und ja, Basti, ich habe deine Worte noch im Ohr, wie oft und ausgiebig du das machst. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile auch fast täglich Blackroll und richtig krass Stretching.
Ja, also so, als Physiotherapeut hast du immer gute Tipps. Dir gehen die Leute auch stabil, stetig auf den Sack, mit, weil sie Tipps wollen von dir. Aber das ist das, was du da auf jeden Fall für ewig mitnehmen kannst, auch wenn ich das jetzt nicht mehr als Beruf ausübe. Ja, hättest du mich mal früher gefragt.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Paul?
Ja, was Andi jetzt erst angefangen hat mit dem Stretching, das habe ich eigentlich meine ganze Karriere schon immer ziemlich regelmäßig gemacht. Mittlerweile auch weniger geworden, aber ich bin auch so ein richtiger Blackroll-Jünger. Ich habe eigentlich fast alles von Produkten, was es gibt, auch gekauft selber. Und ja, keine Ahnung, Faszienbälle nutze ich echt regelmäßig für meine Füße, jetzt gerade, wo ich viel laufen gehe, aber auch die Boots, die ich mir jetzt vor kurzem gegönnt habe. Und da muss ich sagen, das ist schon, ich habe die übers Jahr immer schon genutzt von meiner Schwester, habe mir die jetzt mal selber gekauft. Das ist schon so ein bisschen so ein Game-Changer. Das macht so viel geiler, weil ich brauchte sonst ein paar Mal die Woche eine Massage. Das hilft da echt richtig gut. Und natürlich die Massagepistole.
Man hört es schon, wir sind überzeugt von den Produkten von Blackroll. Und ich finde persönlich, man kann sowas auch gut verschenken. Ja, also ich schenke viel lieber etwas, wovon ich glaube, dass würde der Person gut tun, als jetzt unbedingt, was sie sich wünscht. Und ja, bei Blackroll findest du eigentlich auch für jedes Budget ein passendes Geschenk und man kann das halt auch bequem online bestellen.
Und ihr habt es schon vermutet, es gibt einen Code von uns. Mit Besenwagen 15 kannst du 15% Rabatt bekommen für dich selbst oder für jemand anderen. Und dann kannst du dir da im ach so stressigen Weihnachtseinkauf vielleicht auch noch ein paar Euro sparen. Ja, Speed Comedy Rave war am Wochenende mal wieder, dritte Austragung. Und es gab ein Rennen vorher.
Warst du da?
Ich war da, ja.
Ich bin ja auch in der, ich bin ja immer noch in der Gruppe, aber ich habe die auf,
ja, klar.
Ich habe die auf Silent. Ist interessant.
Es gab ein Rennen vorher, illegal wie immer, auf dem auf so einem Feldwiesenparkplatz veranstaltet, irgendwie so eine 500 Meter Runde oder so oder 400 Meter Runde über so ja Stock und Stein halt hoch und runter Pfützen und so weiter und dann so 25 Leute Last Man Standing. Das war echt geil. Das war richtig geil. Also mega geiles Wetter auch, bisschen Musik. Und dann jede Runde fliegt einer raus. Und ist eine Frau mitgefahren. Und die ist so Sechste geworden. Das war, und komplett Kempten war am Start. Kempten hat extra Teamwochenende nach Würzburg gelegt, um da dabei zu sein. Die waren mit 18 Leuten oder so am Start. 15 Leute oder 18 Leute.
Also die machen schon wie bei den Kriterien, ja, dass sie einfach dann immer in Überzahl ankommen.
So ungefähr, genau. Ja. Und ja, turns out, Lia Schrievers war am Start. Die ist amtierende deutsche Meisterin, Cross-Country-Elite, Frauen. Und die hat fast alle davon richtig nass gemacht. Also war schon echt geil zuzuschauen. Andi Meier hat die in der letzten seiner letztmöglichen Runde nochmal richtig attackiert, aber ist komplett in die Luft geflogen und war dann raus. Egger natürlich von vorne gewonnen, zweimal Rad gewechselt, weil platt und trotzdem Solo-Sieg.
Warte mal ganz kurz, hat der Ersatzmaterial am Start gehabt oder was?
Das ist ja zufällig. Ja, also er ist halt einfach mit seinem Auto dahin gefahren, dann lag halt noch das Mountainbike drin. Ja. Also er ist mit dem Gravelrad gefahren und es lag aber noch das Mountainbike drin. Und da sich der Platten nicht beheben ließ, hat er dann das Rad gewechselt. Ja, scheißegal. Abendveranstaltung. Ich will eigentlich tatsächlich nur eine Story erzählen, weil, gut, Kempten war komplett da. Club war leider nur so halb voll, muss man sagen. Und Männerquote war ungefähr so 95%. Und dann meinte Baum irgendwann so, ja, wir müssen auch alle Frauenradsportteams in Deutschland einladen nächstes Jahr. Und dann meine ich so, ja, so viele gibt's halt jetzt auch nicht grundsätzlich. Und dann meint er so, ja, es gibt doch Zitterizin. Und ich so, was? Zitterizin. Und ich so, überlegt, was ist ja? Ah, Ceratizid. was? Das heißt doch Cetirizin.
Das ist was
so
anderes.
So ein Pharmaunternehmen. Ich so, nein, Mann, Ceratizid, die machen so CNC-Fräsen oder sowas. Cetirizin ist irgendwie Antiallergikum, glaube ich. Einfach ernsthaft 100% geglaubt, das Team heißt Cetirizin.
Nee, aber Ceratizid ist, glaube ich, auch nicht CNC-Fräse. Das ist, glaube ich, noch was anderes.
Aber irgend sowas in die Richtung machen die, glaube ich.
Nee, die haben
okay,
doch...
Okay, Paul googelt.
Ja, weil ich, das weiß ich nämlich, wenn man nämlich nach Österreich rüberfährt, aus deutschen unten Bodensee, da kommt da so direkt Ceratizid Dinge und ich glaube, das ist halt nichts, das sieht eher so nach Tagebau. Warte mal,
Tagebau.
Ceratizid.
Aber das sind halt so die typischen Radsportler-Assoziationen, ne? Immer direkt an Pharma denken.
Ja, dann Luca Schwarzbauer da gewesen, auch lange mit dem gequatscht. Mega gut. Der hat jetzt gerade wieder, er meinte, er hat sich einen kurzen Besenwagen-Break genommen, irgendwie 2-3 Monate. Muss mal ein bisschen aussteigen aus der Fahrradszene, aber es hat jetzt alles durchgehört wieder. Die letzten Tage, der hat jetzt wieder angefangen zu trainieren. Und ich habe super viel Feedback zur Peter-Leo-Folge bekommen, auf jeden Fall aus allen Ecken, auch von Luca Schwarzbauer. Fand auf jeden Fall jeder interessant, immer nochmal Rückfragen gestellt und so weiter. Und ein mittlerweile Freund, Besenwagenhörer, Orkan, ihr kennt ihn auch, den Weltherrscher, der hat mir gestern, ich glaube, 6 oder 7 Sprachnachrichten geschickt, weil er auf der Fahrt von seiner Heimat wieder zurück nach Lörrach.
Liebe ich ja sowas. Wurde.
Ja, die Peter-Leo-Folge gehört hat und der ist ja irgendwie, der arbeitet in der ja so Nachhaltigkeitsforschung, macht so Wasserkraftwerke, also Energiegewinnung, hat da auch jetzt einen Doktor in dem, was er macht. Ich spiele das hier einfach, die erste spiele ich hier einfach ein.
Hallo Bastian, als erstes muss ich euch dem Besenwagen ein Dankeschön aussprechen. Ich hole jetzt gerade auf dem Heimweg von Grevenbruch nach Lörrach die ganzen Podcasts aus und habe den Podcast mit dem Peter Leo gerade gehört oder bin noch dabei und der ist so spannend und faszinierend für meine eigene Forschung, dass ich hier 4 Ausfahrten verpasst habe, weil ich eigentlich pinkeln wollte, aber das in der Euphorie total vercheckt habe, das tatsächlich zu tun. Dafür erstmal Dankeschön. Ich weiß nicht, wie gut eure Hörer in Physik sind, aber dieser Kilojoule-Ansatz ist für mich greifbarer oder vielleicht für einen Hörer greifbarer, wenn man das Kilowattstunden-Ansatz sagt. Das ist eine Größe aus der Energiewirtschaft. Du machst an deine Leistung hinten einfach nur eine Zeiteinheit dran und das besagt eigentlich nur, dass du quasi eine Leistung über einen abgeschlossenen Zeitraum, und der Peter Leo hatte diese 5 Minuten, dann quasi aufintegrierst. Mega, mega spannend.
Anderes Thema. Apropos Frauenquote. Ich habe die Tage habe ich mit einer Freundin gesprochen und dann ging es darum, was sie so am Wochenende macht, und dann sagte sie, am Samstag habe ich ein Fahrraddate. Und dann habe ich so gefragt, ja, aber muss ich erst nochmal nachfragen nach so einer Weile, weil ich dachte, jetzt wäre einfach so, ja, also keine Ahnung, Paul und ich könnten ja auch ein Fahrraddate haben, eine Verabredung zum Fahrradfahren. Aber das war wirklich so ein Date. So ein Date-Date. Aber auf dem Fahrrad. Und da meinte sie, also die hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, angefangen, so regelmäßig Rad zu fahren. Und wie das dann so ist, ne, man schließt sich so ein paar Community Rides an und das muss so eine richtige Börse sein, habe ich jetzt erfahren. Und ich habe sowas Ähnliches, habe ich das schon mal von einer sehr lieben Schwalbe-Mitarbeiterin gehört, die ab und zu jetzt mal bei so Lauftreffs dabei war. Und da hat sie es auch schon erzählt, dass das so ein Ding ist.
Man muss ja sagen, also ich bin ja jetzt so seit 4 Jahren vom Markt, aber davor habe ich ja auch noch so Tinder benutzt. Und die Rennradquote, die stieg da schon so Richtung Ende. Es war krass, weil früher konntest du den Sport ja keinem anbieten. So. Also ganz ehrlich, wenn du Radfahrer warst mit so rasierten Beinen und so weiter, war ja eher so, musstest du erstmal ein bisschen geheim halten und so. Aber da gegen Ende, vor 4, 5, 6 Jahren, wurde das schon so teilweise begrüßend angenommen, so, du fährst Rennrad, okay.
Hast du da ein Foto von deinem Rad im Profil?
Nee, von mir auf dem Rad tatsächlich eins.
Ja, okay. Ja, gut. Ja, ja.
Aber es scheint, also hat sich wahrscheinlich noch ausgebaut, würde ich mal sagen, jetzt prognostizierend.
Ja, also ich.
Alle, die auf der Suche sind, ab zu den Community Rides.
Ich war auch kurz bei so einem Store-Opening von so einer Marke hier in Berlin letzte Woche mit einem Kumpel, und da war auf jeden Fall, also du merkst auf jeden Fall auch da den Vibe dahingehend, ja. Das ist schon
interessant. Ja. Interessant.
Ja. Aber ey, ganz kurz, aber dazu gibt es nämlich, glaube ich, mittlerweile auch Zahlen, dass weniger Leute diese Plattform halt nutzen und mehr auf Real Life. Interaktion.
Mehr auf Strava.
Okay, ich wollte es gerade sagen, die haben doch auch so ein Direct Messaging eingeführt. Ja, ne? Ich glaube, nur deswegen. Nach dem Community Ride slidet man sich dann da so gegenseitig ins Strava-Profil. wie fändet ihr das? So was? Eure persönliche Meinung dazu?
Zu was?
So in der Doppelreihe beim Group Ride so angelabert zu werden zum Beispiel oder umgekehrt? Ist schon ein bisschen weird, oder?
Ist doch egal, wo, also.
Ich glaube, ich bin schon seit, ja, aber ja, also ich frage mich immer noch, wo diese Leute sind, die sich dann so daten, also ich sehe diese Gruppen halt nicht, also diese krasse Durchmischung, was ich meine, also Frauen und Männer, ja, die zusammenfahren.
Die gibt's schon.
Ja, also. Aber also ich sehe das halt hier in Berlin, zumindest wenn ich fahre, relativ wenig, aber ich glaube.
Ja, die fahren nachmittags, Paul.
Ja, das, und wahrscheinlich fahren die cooleren Runden, weil ich fahre ja eher die nicht so coolen Runden. Ja. Mhm. Aber eigentlich auch ein interessantes Thema, ja.
Ja, können wir ja mal jemanden einladen dazu. Also,
Experten.
Sag mal Bescheid, wenn ihr Experten seid. Und vor allem Expertinnen.
Ich glaube, ich wüsste da sogar schon ein paar.
Sehr gut, sehr gut.
Viele Grüße nach München. Vielleicht fühlt sich die Person angesprochen. Ja.
Spannend. So, Radsport. Bisschen was passiert zumindest. Kleines bisschen was. Lass doch mit Jack Burke anfangen. Eigentlich wollte ich, also letzte Woche war das Thema ja eigentlich schon aktuell, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen absichtlich ausgelassen. Kurze Erklärung: Jack Burke, Kanadier, 29 Jahre alt, fährt seit ungefähr tatsächlich 10 Jahren in Europa kontinental. Also dritte Kategorie Profi. Relativ brutale Leistungsdaten. Wir kennen es. aber irgendwie nie so richtig eingeschlagen. Und wer regelmäßig Besenwagen hört, hat so ein bisschen die Erfahrung, also wenn man 10 Jahre KT fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Profi wird, jetzt nicht mehr sonderlich hoch.
Und die Rente wird auch nicht sonderlich hoch ausfallen.
Ja, richtig. Und dann jetzt Jack Burke, aber letzte Woche hat, glaube ich, also ist jetzt irgendwie auch schon 2 Jahre im Amateurteam gefahren, glaube ich sogar. Mhm. Hat aber letzte Woche irgendwie so als letzten Rettungsanker nochmal angefangen, irgendwie im November prestigeträchtige Comps anzugehen und die auch zu holen. Unter anderem Stelvio, Mortirolo, ich glaube Alpe d'Huez auch.
Alpe d'Huez auch. Nee, hat er nicht mehr, weil Marco Pantani hat seine Zeit hochgeladen.
Ah.
Habt ihr es gesehen?
Nee.
Also ich weiß nicht, ob das so ein gefakter Screenshot da war. Ich habe es natürlich, nicht verified, weil ich, ich bin in der ständigen Probe, also, ich bin in der ständigen Probe mit meinem Internetführerschein, von daher.
Ja. Also Marco Pantani kann seine Zeit nicht mehr hochladen.
Ständige Probezeit vom Internet. Also kann ich bestätigen hier die Beiträge im Besenwagen WhatsApp-Chat.
Bestätigen das.
Da hast du schon einige Punkte bekommen, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall hat er die auch relativ klar geholt vor Jai Hindley, Stelvio, Pogacar, Mortirolo oder Nibali, ich weiß es gar nicht, egal. Wirklich mit Minutenabstand und im November irgendwie bei Schnee oben, also wirklich irgendwie 0 Grad. Natürlich nicht mit einem Rennen vorher, die meisten Comps wurden in einem Rennen gefahren. Aber muss halt schon erstmal machen und ich glaube irgendwie Mortirolo waren 40 Minuten 6,5 Watt pro Kilo oder so. Also kann relativ stabil drauftreten, der Freund. Und ich fand aber die Geschichte jetzt eigentlich gar nicht so interessant, weil es gibt schon relativ viele Leute, die Comps relativ krass fahren, aber im Rennen halt nichts zustande kriegen. Und so sah es ein bisschen für mich aus. Jetzt habe ich mir aber nochmal so Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, er hat diese Mortirolo-Fahrt auch so betitelt auf Strava, bitte, irgendwo will ich eine Chance kriegen, einen Vertrag, einmal Profi, ich will zeigen, was ich kann. Egal wo, bitte gebt mir einen Vertrag. Und jetzt dachte ich mir, es ist so spät in der Saison, eigentlich sind so gut wie alle Plätze weg, aber wir kennen Radsport. Irgendein Teammanager oder so sitzt doch bestimmt jetzt noch da und denkt dann nochmal wirklich drüber nach. Und turns out, dass es wirklich so ist. Jack Burke hat Andy angerufen. Und Andy kann jetzt, glaube ich, kurz mal auch erzählen, dass wohl auch schon einige Teams sich die Daten angefordert haben.
Ja, es hat tatsächlich diese Woche Telefon geklingelt mit einer, ich glaube, sogar US-amerikanische Nummer hat er. Und dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde telefoniert. Er hat mir mal so ein bisschen seinen Lebenslauf erklärt, weil ich meine, Pro Cycling Stats ist, oder überhaupt so die ganzen Statistiken, Ergebnisse, du weißt ja nie, was genau passiert ist. So, und seine Geschichte ist so, dass er dann wirklich vor 5 Jahren, glaube ich, oder 5, 6 Jahren nach Europa gekommen ist. Ich glaube, sein erstes Team in Europa war Leopard Pro Cycling, also ein Continental Team mit Sitz in Luxemburg. Und ich glaube, danach ging es für ihn dann Richtung Österreich. Dann ist auch was passiert, was wir alle mitbekommen haben, Pandemie. Sag ich mal, hat 2020, 2021 die beiden Saisons für den KT-Sport eigentlich ja ausgesetzt. Es gab zwar ein paar Rennen, aber also eine richtige Saison war das, glaube ich, für niemanden da. Und er war da, glaube ich, auch schon relativ alt. Also sagen wir mal, für jemanden, der noch Profi werden wollte, so Mitte 20. Und hat dann, also mal abgesehen davon, dass wohl sehr schwierig war, sich über Wasser zu halten, so mit KT-Gehältern. Wir haben das schon ab und zu mal angesprochen, dass es da wirklich, also in den meisten Fällen eine kleine Aufwandsentschädigung geht von vielleicht 200-300 Euro, sagen wir mal so. Viele fahren aber auch für gar nichts oder weniger oder ein bisschen Spritgeld auf die Hand oder ich denke mal in Europa, abgesehen von Frankreich, werden da sehr wenige sein, die damit wirklich ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Frankreich ist ein bisschen was anderes, weil es da strengere staatliche Gesetze gibt. und nicht eben nur die UCI-Regeln, die ja eben eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro vorschreiben für einen KT-Fahrer. Übrigens jetzt auch schon seit 20 Jahren oder so, das wurde auch nie erhöht. Ja, stellt sich heraus, Jack Burke hat da ziemlich einfach einen Struggle gehabt, ja, so zu schauen, wie er sich hier finanziert. In eigenen Worten hat er so ein bisschen gelebt wie ein Obdachloser. Und das hat sich natürlich auf die Leistung ausgewirkt, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Basti beim Racing Circle fährt auch jemand, der einen ähnlichen Lebensweg hatte, nur nicht so lang. Darauf folgten eigentlich dann zwei ziemlich schwere Unfälle, die er gehabt hat. Er hat sich dann 22, ein Sturz im Rennen, glaube ich, das Becken gebrochen. War da mehrere Wochen natürlich dann raus. Hat dann auch irgendwie ja noch Probleme gehabt, überhaupt die Behandlung davon zu finanzieren etc. Und wurde dann zum Abschluss seiner Genesung nochmal vom Auto angefahren. Das war dann Anfang letzten Jahres, glaube ich. Also eigentlich hat er dann seine Karriere beendet, hat sich aber nebenbei geschafft, ein Business hier aufzubauen, von dem er jetzt mittlerweile ganz gut leben kann und ist dann letztendlich nur noch so ein bisschen zum Spaßrad gefahren. Ne? Das sind dann jetzt die beiden Jahre, glaube ich, oder diese Saison, wo er nur noch in der Amateurmannschaft unterwegs ist. Hat sich auch, glaube ich, dieses Jahr dann erst so ein Trainer genommen, der mit ihm so ein bisschen, mit dem er auch irgendwie so in Kontakt kam, so ein bisschen was erzählt hat und der das auch alles eigentlich spannend fand und mal so ein bisschen analysiert hat, was da vielleicht noch geht. Und hat halt jetzt eigentlich wieder richtig Bock bekommen und hat übrigens bei dieser Stelvio-Com-Geschichte das sehr leichte Fahrrad benutzt, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
Mhm.
Auch ganz interessant, ne? Weil da spart man ja schon nochmal ein bisschen gegenüber jetzt. Aber den...
Hat er das vorab dann von Scott bekommen oder was?
Okay. Genau. Und wie das dann so ist, ne? Bei Strava sliden einem nicht nur die Mitfahrer und Mitfahrerinnen von den Group Rides rein, sondern vielleicht auch mal der ein oder andere sportliche Leiter, Trainer von einer World Tour Mannschaft. Weil klar, also wer jetzt, wenn am Stelvio neuer kommen gefahren wird, ich glaube, da klingeln auf jeden Fall ein paar Handys irgendwo mit einer Benachrichtigung. Und er war jetzt, glaube ich, mit 3-4 Teams so zumindest mal über Direct Messaging in Kontakt. Die wollten sich halt mal seine gesamten Daten angucken. Und er hofft natürlich, dass er jetzt noch irgendwie eine Chance bekommt, hatte viel Pech. Denke ich mal. Aber man muss sagen, der Trend liegt ja schon eher so auf den jüngeren Fahrern in den letzten 2-3 Jahren. Sehr stark auf jüngeren Fahrern. Und da jetzt nochmal so ein, letztendlich ist es ja ein Versuch. Also das Leistungsniveau ist mit Sicherheit irgendwie da. Also man weiß natürlich jetzt auch nur, dass er schnell einen Berg rauffahren kann. Ob er jetzt 2-3 Berge schnell rauffahren kann, weiß man ja auch noch nicht. Das wird man dann schon aus seinen Daten rauslesen können oder ansatzweise ein Potenzial sehen können. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, also das große Ding ist natürlich das Alter, was jetzt da im Raum steht. Und der Zeitpunkt ist natürlich auch nicht gerade ideal. Also er wäre besser bei Schnee im Januar den Kommen gefahren. Also
ich
bin mal gespannt.
Noch eine Randinformation, die, glaube ich, auch so ein bisschen mit reingespielt hat, beziehungsweise, also als Kanadier wird ja zum Beispiel Israel Premier Tech naheliegen, wenn die überhaupt noch Premier Tech heißen. die haben so ein bisschen kanadischen Core im Team und da war er wohl auch schon mal irgendwie in einem Trainingslager mit dabei. Daraus ist dann auch nichts entstanden. Obwohl ich habe mit jemandem geredet, der in einem österreichischen Team mit ihm gefahren ist. Und der meinte, dass Jack zumindest erzählt hätte, damals in diesem Israel-Trainingslager wäre er auf jeden Fall allen um die Ohren gefahren. Also hätte er alle abgehängt. Und daraus ist dann trotzdem nichts entstanden, komischerweise. Und Jack Burke hat, ich glaube 2013, ist jetzt schon relativ lang her, so ziemlich denselben False Positive Fall gezogen wie Michael Hessmann gerade aktuell. Also ziemlich, ich glaube wirklich exakt dasselbe Medikament und wurde auch im Endeffekt sowas wie, aber halt nicht ganz freigesprochen für Medikamentenkontamination Grundwasser. Das hat er damals, glaube ich, auch relativ lange belegt und konnte man sogar belegen über Proben. Und ich glaube aber trotzdem, dass Teile seiner Karriere oder Teile seiner Bewerbungen durch diese Hintergrundinformation auch belastet waren. Ja, das gehört auch noch dazu. Übrigens,
das hat er nicht erzählt.
Update Michael Hessmann folgt im neuen Jahr übrigens.
Okay, ja.
Da sind wir auch weiter dran an diesem Fall.
Gut, über das Thema haben wir jetzt schon besprochen. Ist auch jetzt bei ihm, habe jetzt hier gerade nebenbei, wo du es erwähnt hast, mal geguckt, ist dann von, glaube ich, 2013, ist also auch schon was her. Ja, war mir neu, soweit war meine Recherche noch nicht über Jack Burke. Ich habe mir bis jetzt auch nur
Großartig-Stats
tatsächlich angeguckt.
Ich habe den schon rausgefunden, als ich über Michael Hessmann recherchiert habe. Ich habe halt die Fälle, die vergleichbar sind, und einer der ersten war Jack Burke, weil es da auch einen vergleichbaren Prozess gab dazu. Aber habe ich jetzt nicht mehr neu recherchiert.
Ja gut, ob man da jetzt so nach der Zeit, also Thematik, ich weiß nicht, welche Folgen wir das hatten, ist ein bisschen, müssen wir jetzt nicht nochmal weiter reingehen,
definitiv,
oder?
Definitiv, ja. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert, genau. Problem liegt da eher in der Nachforschungsmethode als tatsächlich bei den Athleten bei diesem Medikament. Ja, also wir haben noch keine Überleitung jetzt. Leider, sorry. Aber warum machen Kev und Chris Froome gerade Flitterwochen?
Ich denke, da kommt irgendwas in Zukunft. Die werden irgendwas zusammen machen, businessmäßig.
Ja.
Das macht gerade, also das ist ja, das ist ein bisschen zu viel rumgetotelt.
Kev fährt jetzt auch mit so einem Tablet dann auf dem Lenker durch die Gegend.
Ja. Das ist ein bisschen zu viel rumgetotelei, so.
Ja, ja.
Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Also so, ey, die sind jetzt irgendwie gefühlt seit ein, zwei Wochen zusammen unterwegs und haben so Bilder in Badehose auf einer Yacht zusammen, so Sonnenuntergang, dann jetzt irgendwie so mit afrikanischen Trachten zusammen ein Bild hochgeladen. Das ist so, also wirklich richtig Flitterwochenurlaub. Also vielleicht feiern die jetzt, Chris Froome feiert jetzt das, wahrscheinlich, dass Kev endlich auch seine Karriere beendet hat. Auf den habe ich mich schon gefreut.
Ja, das merkt man ja auch richtig an.
Ja, was denkst du, kommt denn da?
Ich weiß nicht, aber das sind ja so viele verschiedene Orte, wo die zusammen sich fotografieren lassen. Vielleicht kommt irgendwie eine Doku-Serie, keine Ahnung. Aber das ist so ein bisschen weird, weißt du? Also es ist ja nicht nur ein Trip, sondern es sind ja jetzt mehrere Dinge. Und ich weiß nicht, ob die jetzt vorher so krass Best Buddies waren. Also habe ich jetzt nicht gehört, dass die...
Ja, das fand ich auch halt strange. Also vielleicht ist es ja wirklich so.
Gut für den Algorithmus, so ein Post halt, ne?
Ja, aber ich glaube, Kev, also...
Braucht nicht unbedingt auf einen Algorithmus Einfluss nehmen.
Ja. Also, ich weiß nicht. Also ja, ich finde es auch ein bisschen odd, aber ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Spannendes.
Tja, nächste Doku darüber würde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Die
ja,
jetzt
vielleicht
auch, die designen, jetzt auch einen Podcast.
Vielleicht designen die ja ein Rad zusammen. So wie Colnago.
Oh,
neuerdings.
Alter, Basti, was für eine Überleitung, Junge.
Also das Rad sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es Chris Froome und Kev zusammen designt.
Kev nicht, aber nee, Kev Chris Froome Design sehe ich schon ein bisschen.
Ja.
Okay.
Ja, Kontext. Es gibt Leak, in Anführungsstrichen, Fotos von dem neuen Colnago Aero-Rad, und das Rad sieht aus wie eine ganz schwere Geburt zwischen, Andi, was hast du gesagt, Cervelo? Was?
Ja, es sieht aus wie ein missratenes Cervelo, ja.
Genau, also, oder es gibt auch Leute, die sagen, genau, wenn ein Trek und ein Cervelo Kinder kriegen, dann kommt das Colnago raus. Und ich habe auch schon in die Gruppe geschrieben, also wenn das Rad wirklich so rauskommt, Dann tut es mir. Nee, das. Nee, warte, erst mal kurz. Dann tut es mir wirklich leid, Colnago, aber dann müssen wir dich mal kurz so ein bisschen haten und dissen, wie damals Bianchi mit ihrem Aerorad, weil.
Findest du?
Ja, ich finde, also.
Auf jeden Fall.
Also, was mir bei diesem Film einfach dann immer schwerfällt, um ehrlich zu sein, ist halt so. Die haben eine gewisse Heritage und es gibt so ganz wenige Marken wirklich, wo ich, also wenn Specialized jetzt ein Rad rausbringen würde, würde ich mich nicht wundern, weil so, das ist so, weißt du, die gehen dann auch, also weißt du, ich meine, das ist dann, das ist für mich so verbunden, so, die haben jetzt keine Designsprache über Jahrzehnte aufgebaut für mich, zumindest. Aber jetzt halt Colnago, Bianchi für mich schon und es muss so in diesem Spektrum, muss so auch möglich sein, ein schnelles Rad zu bauen, mit dieser ähnlichen Designsprache. Wenn du guckst, wie sich Zeitfahrräder auch entwickeln und sowas, die sind jetzt ja auch alle, weißt du, was ich meine? Und das Rad wäre halt, also ich hoffe echt, dass einfach
AI. Es macht keinen Sinn.
Dass es einfach AI generiert ist. Googelt es bitte einfach da draußen, das findet man relativ leicht. Aber das sieht halt einfach nicht gut aus.
Ich weiß, dass was kommt von Colnago. Es kommt ein Aerobike, deswegen.
Ja, das wissen ja auch alle anderen, das ist ja keine News.
Ich glaube, es ist einfach fake. Also wenn ich es mir jetzt auch nochmal genauer angucke, es ist einfach, das ist ja genau Cervelo vorne, wirklich auch die Gabel.
Ja, aber diesen Lenkeransatz, den Cervelo da als erstes hatte, den hat man jetzt schon bei mehreren Fahrrädern gesehen. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ja vielleicht auch übernommen wird oder sich man da abgeguckt hat. Steuerrohr-Ding-Geschichte da mit der. Mit der Gabel, die eigentlich außen dran ist, ne, kann man sagen.
Ja.
Auch das haben wir schon mal gesehen.
Ich hoffe wirklich.
Faktor.
Das muss AI generiert sein. Weil das kann, das kann nicht.
Also, das hat bestimmt jemand mal irgendwie so in 3D designt oder so, aber es macht gar keinen Sinn. Also, du kannst auch die Sattelhöhe gar nicht verstellen. Dann der Sattelwinkel macht keinen Sinn. Also, der ist. Ja. Wenn das Sattelrohr nicht Richtung Tretlager zeigt, ist auch. Die Einstellung völlig weird.
Sehe ich alles nicht. Also teile ich nicht eure Meinung, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass das so kommt. Ich glaube auch, dass es Sinn macht mit dem Sitzrohr quasi an das Hinterrad angepasst, weil das sehen wir genauso beim Cervelo, nur dass dann eben von dem Punkt, wo die Strebe von hinten kommt und das eigentliche Sitzrohr sich verbinden, die Sattelstütze beim Cervelo ja fast senkrecht nach oben geht. Also man würde dann schon wieder so ungefähr da rauskommen, wo jetzt der Sattel ist. Aber ja, ich sehe auch, was ihr sagt. Es ist so halt wirklich so ein Mix aus vielen anderen Sachen, die man schon mal gesehen hat. Ne? Also auch die Geschichte, wie der Sattel da jetzt ist, erinnert mich auch so ein bisschen an den ein oder anderen Canyon-Rahmen. Auch Trek, ja, wobei Trek ja wiederum diesen Knick hinten nur gebaut hat, um die Streben zu öffnen bis zum Sattel. Ne? Also da widersprechen sich so, glaube ich, die so die Idee hinter der Aerodynamik. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so kommt, ehrlich gesagt.
Für mich ist einfach nur, das, also meine Grundaussage ist da, also wenn es so kommt.
Okay, lass wetten.
Ich will ganz nur, dass halt so Designsprachen irgendwie wäre geil, wenn das. Also weißt du, wenn man sich in dem Spektrum sowas machen könnte. Aber irgendwie so ein ich finde Colnago ist so eine Marke, die steht für richtig was. Weißt du,
Das
ist so ein Traum. Das ist so eine Marke, die holst du dir, weißt du, wenn du dir einen Traum erfüllen willst. Das ist für mich, damit verbinde ich Colnago, um ehrlich zu sein. Und das ist es halt auf jeden Fall nicht. Das macht so für mich kaputt.
Ja, dafür ist es auch nicht gebaut. Ne? Also
es sieht komplett nach Temu aus.
Die Anforderungen für ein zumindest mal für den Spitzensport, ja, im Radsport, die haben sich halt auch geändert. Also mit einem Traumfahrrad fährst du nicht unbedingt mehr schnell. Ne? Also
ja, aber ich frage mich gerade, ob das
aktuell
wirklich schnell ist.
Aktuell beweist Pogacar schon irgendwie, dass man auch mit einem nicht sehr modernen Fahrrad, würde ich jetzt mal sagen, auch schnell Fahrrad fährt. Aber es geht wahrscheinlich schon schneller als das aktuelle Modell, was Team UAE so nutzt. Ja, ne?
Lass es einen anderen Ansatz wählen. Das wäre mal wirklich interessant, muss man mal irgendwie ein bisschen Research machen, was momentan das schnellste Rad ist auf dem Markt und sich dann die Rahmenform anschauen. Und ich glaube, dass sowas, wenn das so kommt, dass es nicht unbedingt schneller ist als alles andere, sondern halt einfach nur so over the top ist, um halt so ein Standout-Produkt rauszubringen, was ich in meinen Augen, halt aber die Identität der Marke so ein bisschen zum kleinen bisschen kaputt macht. In meinen Augen. Aber das ist, wie gesagt, einfach nur meine
Meinung.
Lass noch mal
abwarten, ob das wirklich kommt.
Guckt euch jetzt vielleicht mal auch, wenn ihr hier zuhört, parallel dazu einfach mal die Colnago-Seite an mit den Rennrädern. Also ja, da ist irgendwo schon eine Designsprache, aber geil sehen jetzt alle nicht aus. Das muss man ja mal sagen. Also das schönste Rad, was sie, glaube ich, jetzt hier auf der Seite haben, ist vielleicht sogar dieses Stahlding da, was völlig überteuert ist und eigentlich auch kein richtiges Fahrrad, sondern vielleicht eher so ein Sammlerobjekt oder so. Hat halt auch eine Kamper drauf, ne? Sieht einfach nicht mehr so schön aus. Naja, von daher, also ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass es kommt. Und schnelle Räder, wissen wir ja, gibt es einmal schnell im Windtunnel schnell und dann auch auf der Straße schnell. Die Elemente sind alle vorhanden, ne? Also da hat man sich schon, also entweder hat da wirklich die KI sich einfach überall was abgeguckt oder irgendjemand, der das in Auftrag gegeben hat, zu erstellen, dieses Bild. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so kommt, ehrlich gesagt.
Ich hoffe, wir verlieren alle unseren Führerschein, um ehrlich zu sein.
Ich sag, es kommt nicht. Ich sag's fake. Mal sehen. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Okay, letztes Thema.
Es gab jetzt einen Report von diesem UCI-Seminar, was anstatt stattgefunden hat. Weiß nicht, was das für ein Seminar war. Wahrscheinlich irgendwie so ein Zusammenkommen von ein paar Verantwortlichen bei der UCI und vielleicht auch anderen aus anderen Bereichen. Aber auf jeden Fall wurden da Zahlen vorgestellt, aus der World Tour hauptsächlich, wo das Budget der World Tour Teams gesamt aufgezeigt wurde seit 2001 bis 2025. Und also das quasi, was alle Teams kombiniert haben. Da frage ich mich, wie weit das wirklich korrekt ist, also wie viel Daten man da wirklich hat. Mhm. Und aber auch zum Beispiel die Durchschnittsgehälter der Fahrer und Fahrerinnen, wo auch von der Women's World Tour wurden die Zahlen veröffentlicht. Da frage ich mich auch, wie man da genau an die Daten rankommt. Also es liegt ja alles der UCI vor, ne? Die Verträge.
Also lass mal kurz Zahlen dazu geben.
Genau, also das World Tour Teams. 2021 World Tour Teams war noch das Gesamtbudget von allen Teams bei 379 Millionen. Wir sind jetzt bei 2025 estimated 570 Millionen. Also nächstes Jahr und dieses Jahr waren es 500 Millionen.
Also bei knapp über der Inflation, ne?
Genau.
Stonks.
Dann
Inflationsausgleich wurde vorgenommen hier.
Dann das durchschnittliche Fahrergehalt lag 2021 noch bei 373.000 Euro. Das ist der Durchschnitt und nicht Median. Und Durchschnitt, kann Anni vielleicht noch mal was dazu sagen, der ist schon hoch, aber der lag in diesem Jahr bei knapp 450.000 Euro und wird nächstes Jahr bei knapp über 500.000 Euro liegen. Bei den Frauen hat man nur, jetzt hier habe ich zumindest gefunden, nur das Budget war in der Women's World Tour im Schnitt bei den Teams bei 33 Millionen in 2022 und war in diesem Jahr bei 70 Millionen. Also auch innerhalb von 3 Jahren einfach mal verdoppelt. Ich gehe davon aus, dass es in 2025 auch nochmal höher sein wird. Genau. Und in der Pro Series, also die Rennkategorie unter der World Tour, sind 159 Millionen. Ja.
Gebt mir nochmal bitte jetzt eure Durchschnitts- und Median-Diskussion durch.
Also der Durchschnitt sind alle Zahlen, also wenn 20 Teams sind, die Summe aller Budgets geteilt durch 20 in dem Fall. Das ist der Durchschnitt. Und Median ist dann bei 20 Teams ist es der Durchschnitt von 10 und 11, von den 10. und dem 11. Team, davon der Durchschnitt. Das ist dann der Median.
Man muss die Werte einfach natürlich der Größe nach sortieren und dann nimmst du die beiden mittleren. Wenn es gerade eine gerade Anzahl ist, bei einer ungeraden, ist klar die Mitte. Also auch das ist nur so ein Richtwert. Wird auf jeden Fall deutlich geringer sein. Ich habe eben im Vorgespräch ja schon erwähnt, du hast ja auch relativ überschaubare, also es gibt maximal gibt's 600 World Tour Fahrer. Ne? Wenn jedes Team die maximale Anzahl der Fahrer ausnutzt, das sind 30 dann pro Mannschaft. Und wenn du dann die Topverdiener im Radsport nimmst, die ja jetzt echt schon gute Millionenbeträge verdienen, gleicht das natürlich direkt viel, viel aus, was dann im unteren Bereich der Volte sich abspielt. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Menge Fahrer, die einfach ja mit an diesen Mindestgehalt orientiert sind. Also sagen wir mal unter 100.000 Euro verdienen. Aber ansonsten denke ich mal, werden die Daten schon ganz gut hinkommen, weil ja die UCI hat die Daten. Ne? Also jedes Team muss ja die Verträge zur UCI schicken und auch eine Bankbürgschaft hinterlegen für einen gewissen Anteil der Gehälter. Also die werden ganz genau wissen, was da so die Gehälter angeht. Und ja, eigentlich auch können die sich ein Bild machen, was die Budgets der Teams angeht. Ja. Und aus eigener Erfahrung kann ich es auch bestätigen. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr stark gestiegen. Jetzt nicht nur die letzten 5 Jahre, sondern auch, wenn man jetzt mal die aktive Zeit von Paul und mir sieht, dann haben die sich ja also verzehnfacht, würde ich sagen. Ne? Also verzehnfacht vielleicht nicht. Also aber sind schon sehr, sehr stark gestiegen. Ja.
Ja, ist interessant. Also ich meine, es ist natürlich immer noch, es hört sich immer noch viel Geld an, ist es natürlich auch, aber im Kontext sehen zu anderen großen Sportarten, ist es halt, ja. Die Diskussion hatten wir jetzt ja auch mit dem Gehalt von Pogacar, wo dann irgendwie auch eigentlich alle gesagt haben, dass wenn er wirklich diese 8 Millionen verdient, dass es immer noch unterbezahlt ist dafür, dass er halt der Beste in diesem Sport ist, ne? Aber ja, ist interessant, diese Zahlen sehen und vor allem die Entwicklung bei den Frauenteams, ne? Von 33 Millionen und 22 zu 70 Millionen dieses Jahr. Und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal einen Riesensprung, weil ja auch alle ihre Budgets erhöhen, ja, weil die Fahrerinnen zum Glück auch mehr Geld verdienen. Ja. Und die fahren auch mehr Rennen, die Teams, das kostet ja auch Geld und ja, ist schon eine krasse Entwicklung.
Ist ja auch vielen gar nicht bewusst, ne, dass im Radsport schon solche Summen verdient werden. Also
ja, die Leute denken wirklich immer noch, dass es eigentlich so, ganz gerade so von Leben ist, ne?
Ja, aber es ist halt auch ein krasser Sprung, sage ich mal, von der World Tour dann erstmal in die Pro Series und dann nochmal in den Unterbau des Sports. Da fällt es dann natürlich auch ab. Also selbst, denke ich mal, im Pro-Team-Bereich sind mit Sicherheit einige Fahrer, die auch durch was auch immer für Absprachen vielleicht sogar noch nicht mal das Mindestgehalt verdienen. Also die Geschichten sind ja schon irgendwie bekannt. Ich hoffe, da wird auch mal ein bisschen aufgeräumt seitens der UCI, weil das sollte schon nicht sein. Ne? Also so das Mindestgehalt für die Pro-Teams ist schon nicht so hoch und das sollte schon jedes Team eben mindestens bezahlen, den Fahrern. Sonst haben die da auch nichts zu suchen in dieser Rennserie.
Ja, ja, die Gehaltsthematik ist wirklich immer noch ein Riesenproblem bei vielen. Ja.
Ja. Aber das kommt eigentlich schon ganz gut hin. Also ich hab mal nachgerechnet. Also
hast du Taschenrechner wieder rausgeholt.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Genau jetzt mit Release dieser Folge am 5.12.24 wird noch was released. Du suchst ein neues Fahrrad, mit dem du einen Sprung nach vorne machen kannst. Du willst einen Carbonrahmen, eine elektronische Schaltung, wenig Gewicht und gute Aerodynamik, aber das Ganze immer noch zu einem normalen Preis. Wir von Rose haben dem X-Lite 4 nochmal ein Style-Makeover bereitet. 3 neue Farben stehen ab heute zur Verfügung, das Ganze gepaart mit den Race-Einsteigergruppen von Shimano und SRAM. Der 105 Di2 und der Rival Axis, beide elektronisch. Und ob es für dich jetzt Espresso Martini, Grapefruit, Paloma oder Absinthe Frappé wird, das liegt natürlich ganz individuell an deinem Geschmack. Das X-Lite 4 war das erste Rennrad meiner Freundin und sie hat darauf schon einige Qualms geholt. Das Siegel aus unserem Haushalt können wir also ganz klar vergeben. Schwing dich doch mal auf die Seite von Rose. Den Link findest du natürlich bei uns in den Shownotes und schau dir die neuen Farbtöne und Ausstattungen vom X-Lite 4 an. Peace out! So, wir heißen zurück willkommen im Besenwagen den Mann mit dem besten Nummernschild in Bregenz oder europaweit vielleicht. Die letzte Besenwagen-Folge mit ihm, wir haben gerade nachgeschaut, ist 2,5 Jahre her und heißt wie dieses Nummernschild, nämlich B. Rudi oder Brudi. Ich dachte mir, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, dich mal wieder hier einzuladen, denn A, Karriereende, B, nicht die schlechteste Zeit im Leben gerade frisch verheiratet, zurück aus den Flitterwochen, glaube ich. Herzlich willkommen zurück, Rüdiger Selig.
Servus zusammen. Ja.
Hi.
So ist es. Moin.
Hi.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Zu allem.
Zu allem.
Privat läuft's.
Ja, okay, das ist schon mal ein guter Einstieg. Was heißt, privat läuft, sonst sportlich nicht?
Und ja, sportlich.
Also, hast du auf. Ja. Ich weiß, also, genau, du hast ja jetzt aufgehört, ne?
Genau, ja. Okay. Nö, beruflich ein bisschen ungewiss, aber ja, privat umso besser dafür, würde ich sagen. Ich genieße es in vollen Zügen und ja, könnte nicht besser sein.
War. Alter, Basti hasst es immer, weil ich immer direkt so reingehe. Und Basti mag ja so sanfte Übergänge erstmal irgendwie so Sachen vorstellen.
Ich mag so ein bisschen Struktur, finde ich immer gut. Aber wir haben eh keine jetzt für heute. Okay, also gut, für diesen Gastpart. Es gibt keine. Let's go.
Wolltest du aufhören oder war das so dann Abwägung von gewissen Dingen und dann kam es dazu?
50-50 würde ich sagen. Klar, wenn jetzt noch ein Jahr geklappt hätte, wäre ich auf jeden Fall noch auf dem Rad. Aber ja. War halt auch das Alter entsprechend, die Leistung war nicht mehr so da und ja, die Einstellung, würde ich sagen, war immer noch gut, aber nicht mehr die man braucht, um wirklich den Radsport auf dem höchsten Niveau zu betreiben. Und damit, ja, wenn du kein Angebot hast, wird dir quasi die Entscheidung abgenommen und somit war es dann für mich vollkommen okay. Ich habe immer gesagt, wenn ich das selber entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, schwierig, weil dann wüsste ich nicht genau, wann ist der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Und so, wenn du halt keine Wahl hast, dann ist es umso einfacher für mich.
Nochmal ganz kurz, um Struktur leicht reinzubringen. Wer sich die Karriere bis März 22 von Rüdiger Selig anhören will, der hört Besenwagen Folge 156.
Das ist zweieinhalb Jahre her,
denn
das
ist Wahnsinn. Es ist schon zweieinhalb Jahre her, ja. Also es kommt uns auch weniger vor. Wir hatten letztens nochmal so eine kleine Voicemail von dir hier drin mit deinem Hungerast, mit dem Döner.
Ja, da hatte ich auch einige Nachrichten bekommen dazu.
Ja. Aber das ist schon zweieinhalb Jahre her. Und ja, lass doch da vielleicht mal kurz irgendwie reingerätschen. Du warst gerade frisch bei Lotto gelandet im März 22, bist da von Bora aus hingewechselt, 2 Jahre Lotto dann, da noch wart ihr World Tour, im nächsten Jahr wart ihr Pro Conti und dann nochmal ein Jahr jetzt World Tour mit Astana.
Genau.
Und das ist ja eigentlich das, was ich so ein bisschen mal heute hier erforschen will, zu allem anderen, wo wir dann hoffentlich für privat und so weiter noch rauskommen und lustige Geschichten, aber A, den Wechsel von Lotto nach Astana, B, ja, hatten wir jetzt auf jeden Fall noch keinen Blick so richtig in dieses Team rein. So, wie das so abläuft, was hier Vino und so weiter, was da so am Start ist, wie das läuft und vor allem jetzt, ob du noch was mitbekommst. Ich meine, ich mache jetzt erstmal so einen grob Aufriss hier, aber ob du noch was mitbekommen hast von den Umbrüchen, die da jetzt auch gerade so stattfinden, weil ja total viel da gerade am sich ändern ist. Aber fang erstmal am Anfang an. So. Lass mal 22 da irgendwie rauskommen, wo wir dich zuletzt gehört haben. Wie war es denn bei Lotto noch die 2 Jahre für dich?
Boah, ehrlich oder die softe,
ja, klar.
Die softe
Version? Ich meine, du bist jetzt hier nirgendwo mehr unter Vertrag.
Richtig.
So, das ist verjährt, ist Ausland.
Ja. So halt. Nee, ich habe ja auch gesagt, ich muss ja noch bis Dezember Adams machen, hier die Anti-Doping-Regularien oder dieses Plattform.
Ah ja.
Oh, das ist ein ganz schöner Pain. Nee, aber deswegen, ich bin noch bis 31.12. muss ich immer noch ein bisschen aufpassen, was ich sage.
Adams in Flitterwochen.
Ja. Nee, also Lotto war an sich, dachte ich, eine gute Entscheidung, hat aber eigentlich relativ viel kaputt gemacht. War jetzt nicht so das Traumteam. Ich dachte damals, das wäre so halt Klassiker-Team, Sprint, Leadout, die perfekte Wahl. Aber im Endeffekt, das war halt eher so ein, wenn ich das sagen darf, Angeficke, so halt dieser interne Kampf zwischen den ganzen Anfahrern, das war halt einfach wirklich nicht das Gelbe vom Ei und hat auch wirklich viel von mir kaputt gemacht zur Einstellung zum Radsport. Auch die Performance-Reputation, würde ich fast sagen. Danach lief es halt nicht mehr so zusammen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen den Fokus verloren, muss ich sagen, weil mir einfach der Spaß flöten gegangen ist. Kampf und Bora, super Team gewesen, super Zeit. Und von einer aufs andere Jahr war es dann wirklich so komplett, nicht katastrophal, aber halt schon nicht mehr so schön. Und die 2 Jahre waren auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, neben Katyusha, was man aber halt auch nicht so wirklich vergleichen kann, weil als Neopro, schüchtern, englische Sprache war jetzt nicht so mein Ding. Und das war eine schwierige Zeit, aber halt jetzt so im Nachhinein würde ich trotzdem noch sagen, Lotto war sogar noch schlimmer. Und damit bin ich dann mit zu Astana gekommen und hatte da eigentlich wirklich gar keine Erwartung gehabt an das Team. Also klar, das Image ist halt einfach das größte Problem bei dem Team, habe ich immer gesagt. Weil die Strukturen, die Leute sind super nett gewesen. Ich war total überrascht bei dem ersten Teamcamp, wie herzlich du da aufgenommen wurdest. Und wirklich fast ein bisschen zu entspannt, so sehr eine alte Mentalität. Ähnlich wie Katyusha, damals mit den Russen kam ich überhaupt nicht klar. Und jetzt auf einmal hat mir das voll getaugt. Also ich wäre da auch gerne noch länger geblieben. Aber ja, die haben jetzt halt auch einen Umbruch. Die haben es dann irgendwann kapiert, dass Punkte doch relativ wichtig sind. Ein bisschen spät, würde ich sagen. Sehr, sehr spät. Also ich habe das erste Mal.
Es wird spannend auf jeden Fall.
Also wenn sie nicht Pokerschau noch irgendwie ins Boot kriegen, glaube ich, wird das sehr schwer. Also nee, August habe ich das erste Mal gehört, dass wir vielleicht mal auf die Punkte jetzt gucken müssten.
Kontext dazu kurz, ich glaube Ende nächster Saison ist der nächste Umbruch, oder?
Genau.
Ist die nächste Abrechnung. Also es gibt ja dann so ein Wechselsystem seit 3 Jahren in World Tour und Pro Conti, die 3 Teams mit den wenigsten Punkten in der World Tour und die 3 Teams mit den meisten Punkten im Pro Conti-Bereich wechseln quasi die Liga. Und Astana ist gerade unter den letzten 3, wenn nicht, ich weiß gar nicht aktuell, Andi kann schnell nachgucken. Und wir haben schon wegen dem eventuell passierenden Wechsel von Maxim van Gils letzte Woche drüber geredet, wo Astana eine Möglichkeit ist, wo er hingeht. Da wird man sich jetzt langsam mit Leuten verstärken, die Punkte fahren können. Aber du hast gerade schon richtig gesagt, es ist schon relativ unwahrscheinlich, so viele Punkte in einer Saison einzufahren, muss schon auf jeden Fall Saison des Lebens werden für das Team.
Ich glaube, der letzte Stand, den ich hatte, waren 4.000 Punkte Rückstand. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt wie aktuell der Stand ist.
Ja. Gut, die anderen fahren ja auch noch Punkte ein, ne? Muss man ja dazu sagen. So.
Aber da jetzt trotzdem, weil ich in die Lottozeit würde ich mal gerne reingehen wollen, weil also immer von außen hat das Team manchmal auch so einen chaotischen Eindruck hinterlassen und hinterlässt es immer noch. Also immer jetzt auch mit der Maxim-Vergilt-Sache immer wechselndes Management. Aber war das ein Führungsfehler aus deiner Sicht? Also dass die das nicht hinbekommen haben, diese, was du gerade meinst, diese Probleme unter den Leadout-Fahrern geregelt zu bekommen? Oder was war da der Grund? Weil das ist ja, keine Ahnung, das hört sich irgendwie so ein bisschen nach Amateursport an, aber eigentlich ist es ja...
Ja, das ist Belgien. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch mal 2 Jahre in Belgien bei einer World Tour Mannschaft gefahren und ich glaube spätestens seit bei dem ersten Recon Ride, den wir bei den Frühjahrsklassikern gemacht hat, war da eigentlich klar, heute fährt hier nur jeder für sich und dann gibt es keine Teamkameraden, dann ist man erstmal Radrennen gefahren. Und ich glaube, der Kontrast gerade so eine eingeschworene Truppe bei Bora, die ihr da wart, wo man sich, glaube ich, über den Sieg vom Kollegen oder die Leistung vom Kollegen genauso gefreut hat, wie als ob man das selber gewonnen hätte. Ne? Also ich kann das schon ganz gut nachfühlen.
Ich muss halt mit aufpassen, weil meine Frau ist aus Belgien, deswegen kann ich jetzt da nicht so drüber herziehen.
Aber versteht die Deutsch?
Ja, jetzt mittlerweile schon ganz
also,
gut, ja.
Gar nicht so, also ne, das ist ja gar nicht so, dass das nicht nette Leute waren, so, aber die nehmen das anders ernst irgendwie, ne? Also
ja, das Thema Radsport ist halt einfach
persönlich
riesig.
Auch, ne?
Genau,
ja,
das ist, wie du sagst, halt, ich habe immer gesagt, off the bike, halt im normalen Leben waren die total nett, super Leute, aber sobald du irgendwie den Rad in den Arsch gegeben hast, dann sind die da eine andere Mentalität. Und wie du sagst, da kämpft jeder für sich und jeder will halt der Stärkste, der Geilste sein und dann ist da halt immer so ein bisschen schwierig, wenn du halt mit einem Leader gewinnen sollst, weil halt irgendwie, das sind halt auch, in dem Team sind ja auch wirklich so viele Leute so stark, die können halt alle gewinnen. Und da dann wirklich sich aufzuopfern für jemanden, der vielleicht 1-2% schlechter ist, ist natürlich auch schwierig für sich selbst. Ne? Und die sind halt alle sehr, nicht egoistisch, aber halt schon sehr auf sich selbst bezogen oder selbst bedacht. Und ja, das war teilweise schwer. Und gerade wie du sagst, mit einer Clique, wenn du da halt als Deutscher reinkommst, es ist Deutsch oder Englisch, sprechen die da halt einfach nicht. Das ist halt den ganzen Tag Belgisch. Und klar, du verstehst dann schon ein bisschen mehr und die Sprache ist jetzt auch nicht so weit weg von Deutsch, aber ist halt trotzdem nie integriert. Das war halt einfach...
Hast du noch irgendwelche guten Erinnerungen? Hast du irgendjemanden auch gerne gehabt da im Team?
Oh ja, lustig waren die, wie gesagt. Ein Cedric Beulens zum Beispiel, super netter Kerl, super witzig, aber halt auch im Rennen mal so, mal so. Mal konnte sich auf den verlassen und dann mal wieder nicht so. Also der,
krass.
Einfach, ja, andere Mentalität, würde ich einfach sagen.
Ich muss auf jeden Fall so an Nick Terpstra denken jetzt so bei diesem Gespräch.
Ah, nicht ganz so schlimm.
Der ist ja kein Belgier.
Ja, zum Glück nicht ganz so schlimm. Also nee, Niki war Ausnahme.
Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen natürlich daher, dass als Radsportler hast du gesellschaftlich auch einen ganz anderen Stellenwert in Belgien. Ne? Da kommt es auch wirklich so drauf an letztendlich, ne, ob du gut bist oder nicht. Und wenn du da halt, also so wie du im Radsport aufsteigst, steigst du da gefühlt auch gesellschaftlich auf. Ne? Also, und es ist einfach viel präsenter so in deren persönlichen Leben auch, ne, so im Privatleben. Also wenn du jetzt nach Hause kommst, da, klar, in Bregenz weiß man wahrscheinlich, okay, der ist Radprofi, aber so, dann hört es da irgendwie auf. Ne? Aber in Belgien bist du immer der Radprofi, so egal wo du hinkommst, die Leute erkennen dich. Das ist dann schon so. Und die gönnen sich halt gegenseitig wirklich nichts. Ne? Also das ist, ich glaube, dieser Konkurrenzkampf, der wird halt schon früh entfacht, wenn die so als Jugendfahrer gegeneinander fahren, so, ne? Wir haben das in Deutschland mal so eine Zeit lang gehabt mit den Topfahrern, die sich auch so nicht wirklich, ne, so die Erfolge gegönnt haben. Aber generell ist es dann schon was anderes, aber in Belgien ist es wirklich, also jeder, ne? Jeder.
Ich kann mich auch noch an das, an die Folge mit Alex Kirsch erinnern, der so diese über diese belgischen KT- und PKT-Teams dann Profi geworden ist, der hat da, glaube ich, auch ähnlich Sachen erzählt.
Ja, das ist einfach in Belgien, kann ich sagen, wir waren jetzt am Wochenende in Belgien bei meiner Frau, ihren Eltern, und da haben wir Bäume gefällt. Und da kamen wirklich, die haben halt ein Haus an der Straße, an einer relativ kleinen Straße, wirklich abseits. Und was da an Radfahrgruppen in diesen 3-4 Stunden da vorbeikam, das habe ich hier in den ganzen Jahren nicht gesehen. Also das ist einfach da wirklich ein Lebensstil, so wie hier halt Fußball ist oder halt, keine Ahnung. Ist halt einfach ein bisschen anders. Die ticken da auch anders. Und da war es wirklich ein Scheißwetter, ne? Nass, kalt, Minusgrade und da kommen halt hunderte Fahrer vorbei.
Ich glaube, also dieser Begriff aus dem Radsport, jemanden zu flicken, das kommt aus Belgien, bin ich mir relativ sicher.
Ja, ich glaube, das ist, ich komme aus dem holländischen Bereich, glaube ich. Aber ja, das ist, ja.
Ja, aber stelle ich mir auf jeden Fall schon halt stabil frustrierend vor, wenn man da so als halt wirklich in dem Moment schon gestandener Fahrer wie du da hinkommt und halt auch irgendwie so einen Job erledigen will, gescheit, strukturiert und als Team, und dann funktioniert es gar nicht.
Wie gesagt, die Manpower hatten sie auf jeden Fall, aber die Struktur halt, das klare Ziel, das Rennen zu gewinnen mit einer Person, anstatt halt mit 5 Leuten Top 15 zu fahren, das hat da halt einfach immer, ein Florian Vermeer, ich war da immer ein gutes Beispiel, wenn du die Werte gesehen hast, was der, wie stark der war, ich glaube, das hat man halt damals auch schon gesprochen, und der gewinnt halt keine Rennen. Das verstehe ich halt bis heute nicht, wo ich sage, denn auf den letzten Kilometer, weil er halt vorher schon so viel investiert hat, kommt da nichts mehr. Und da waren halt ganz, ganz viele so. Die sind den ganzen Tag immer auf Krawall gefahren und auf den letzten Kilometer waren sie alle weg. Ja.
Und Teamführung hat das nicht unter Kontrolle bekommen oder gar keinen Bock? Ja. Oder ist es einfach normal da gewesen?
Niklas Mees, kennst du ja auch noch, Andreas, der ist halt immer mit der Taktik gefahren, wir müssen das Rennen schwer machen. Aber dass wir uns das Rennen selber schwer machen, zu schwer machen, kam mal selber nie drauf. Also wie oft ich diesen Satz gehört habe, Jungs, wir müssen das Rennen richtig schwer machen. Wo ich sage, ey, guck mal raus, es ist schon kalt, es regnet, warum müssen wir das Rennen denn noch schwerer machen? Ist das schon schwer genug? Und im Endeffekt, wie gesagt, attackieren wir den ganzen Tag und hängen uns alle gegenseitig ab und im Endeffekt gewinnen wir nicht. Also wo ich sage, was willst du? Ne? Klar, du warst den ganzen Tag im Fernsehen, war schön und cool und lustig, aber im Endeffekt steht ein anderer oben. Und das ist halt einfach, was willst du?
Ja.
Aber dann kam ja der Wechsel zu Astana. Wie kam das zustande? Also was war da der Hauptgrund? Weshalb ihr darüber gegangen bist?
Ja, einerseits wollte ich halt nochmal World Tour gerne fahren, weil Pro Conti war interessant, Ich bin jetzt 2 Jahre meiner ganzen Karriere Pro Conti gefahren. Ist halt schon mal beeindruckend, wie du anders wahrgenommen wirst, ne? Egal, was für ein Trikot du anhast, Pro Conti, bist du halt immer ein bisschen nicht auf der gemobbten Seite, aber halt schon, du wirst weniger ernst genommen.
Auch mit auch im Lotto-Trikot?
Ja, ja. Das war hast schon gemerkt. Das ist Kleinigkeiten, ne? Das,
ich weiß.
Schwer zu erklären, aber irgendwie so im Rennen wirst du dann halt immer mal, kriegst einen Ellbogen, wo du sagst, hey, von denen hast du noch nie einen Ellbogen bekommen und auf einmal versuchen sie sich einen hin und her zu schieben, wo ich sage, ich bin genau derselbe Mensch wie die letzten 10 Jahre, aber irgendwie ist dann ist ein Umdenken, findet da statt.
Mhm. Oder erst recht wegen dem Lotto-Trikot.
Das kann auch sein, ja. Nee, das stimmt, ja. Mit Astana warst du auch nicht so beliebt, aber du wurdest auch auf jeden Fall mehr respektiert. Das ist irgendwie, mehr Radfahrer sind manchmal ein bisschen eigen. Und
ja, gut, die wissen, da ist ja noch Vino im Hintergrund, der sonst
genau, Mafia.
Das Rollkommando vorbeischickt.
Da kamen halt so ein paar Gerüchte dann im Jahr auf, dass Murkoff wechselt, ein Cavendish wechselt, mit dem bin ich ja nie gefahren. Mit Murkoff habe ich meine ganze Karriere nie gesprochen, aber halt immer so eine Vorbildfunktion, das war dann so viele Punkte interessant geworden. Und halt auch Max Kanter dann als Sprinter, mit dem verstehe ich mich nach wie vor sehr gut. Und das waren dann so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, passt, warum nicht? Und dann ist das da eigentlich so ins Rollen gekommen, über halt Teammanagement auch. Oder ein Fahrermanager.
Ja, wir hatten natürlich auch dann schon uns das ausgemalt, ne? Ich glaube Ende letzten Jahres, dass du dann so in dieses Team Kev damit reingehst. Wie war das? War da so, hatte der schon so seine Vorstellung von den Fahrern, die er mitgebracht hat? Oder warst du dann auch direkt so eher mit Max Kanter unterwegs? Wie habt ihr das so geplant im Team?
Also eingekauft wurde ich eigentlich wirklich für Max. Aber im Trainingslager haben wir dann halt auch wirklich wild rumgewechselt mit Anfahrer und Sprints und Leadouts und allem drum dran. Da verstand ich mich auch super mit Kev und Murkoff. Ballerini war dann halt so ein bisschen der Wackelkandidat. Der hatte lange Zeit, glaube ich, Knieprobleme gehabt. Und da war halt so ungewiss. Deswegen war da so lange Zeit bei mir so der Sprinter wirklich offen. Und der kam dann aber, Ballerini kam dann Tour of Turkey, war sein erstes Rennen und da war der halt bombenstark. Und deswegen bin ich dann rausgeflogen für ein Giro, was ich aber komplett, also wie gesagt, auf dem Papier keine Chance, der war von einem anderen Planeten. Ich würde sogar sagen, dass er bei der Turkey-Rundfahrt, Tour of Türkei, eine bessere Form hatte wie beim Giro, weil der, glaube ich, einfach so gepiekt hatte da und das war einfach, ja. Und damit bin ich da rausgeflogen und dann war halt ich glaube, Kev, der wollte Murkoff, Kees Bol definitiv dabei haben und dann ist halt Ballerini, hat ein hartes Programm gehabt mit Giro, Tour und dann noch die ganzen Klassiker. Das war schon, aber das war okay so. Also ich bin da mit Max gefahren, haben uns auch sehr gut verstanden und ja, so kam es dann.
Der hat ja dann dieses Jahr auch auf jeden Fall einen Etappensieg dann geholt da bei der Türkei-Rundfahrt, ne?
Ja. Max ist, wie gesagt, ein anderer Sprinterfahrer. Das ist so der moderne Sprinter, würde ich sagen, der halt auch wirklich über viele Berge drüber kommt. Und die Türkei, wo er da gewinnt, da hatte ich gar keinen Anteil dabei gehabt, weil das einfach wieder so eine Etappe war, ganzen Tag hoch und runter, schweres Finale, ansteigende Zielgerade. Also, ja, das war noch nie so mein Steckenpferd.
Ja. Er war ja auch als U23-Fahrer so bei den Klassikern schon richtig stark. Ne? Ich glaube, da hat er auch irgendwie, könnte ich jetzt nicht drauf schwören, aber hatte, glaube ich, auch so ein Nachwuchsklassiker mal, war ganz vorne mit dabei. Was denkst du, wo es bei ihm so hingeht? Wird er sich noch mehr so Richtung Sprint orientieren oder vielleicht mal wirklich dann so ja noch mehr spezialisieren auf diese eben reduzierten Massensprints oder sowas?
Ich denke, die Schiene so Matthews, halt schwere Finals, Mailand, Sanremo, so ein Rennen, denke ich, die liegen eher, weil die komplett flachen Rennen, er ist sauschnell, aber da gibt's halt einfach immer noch Leute, die dann wirklich noch einen Ticken schneller sind. Und klar, die ganzen flachen Rennen, die sterben eher aus, von daher denke ich, ist er in der Schiene, die er jetzt so ist, halt schwere Rennen, schwere Finals mit vielen Bergen oder ansteigende Zielgeraden, so ein Rennen, die liegen ihm extrem. Und Klassiker, ja, der ist, würde ich sagen, so ein Allrounder, der sehr sprint oder sehr, sehr gut sprinten kann. Aber ich denke, er holt da schon das Beste raus. denke, das ist schon das Richtige, wo er dahin geht, weil auf dem reinen Sprint sich jetzt zu konzentrieren, glaube ich, ist auch nicht eins. Dafür hat auch nicht die Masse, würde ich sagen, er ist da zu leicht für.
Ja, ich habe hier nochmal gerade nachgeguckt, es war nämlich 2018 wird er Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt der U23. Oh. Da sind dann noch unter den ersten 10 so Leute wie Marc Hirschi und auf Platz 15 zum Beispiel Tadej Pogacar. Also ja, ist jetzt schon ein paar Jährchen her und die Fahrer haben sich anders, unterschiedlich entwickelt, sagen wir mal so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz zeigt er, Max hat ja, glaube ich, auch eine längere Zeit, so der Start seiner Karriere war so ein bisschen gebremst, ne, durch eine Knieverletzung. Mhm. Und seitdem geht es ja eigentlich ständig aufwärts, mal sehen, wo es da noch so hingeht. Ja.
Ja, aber, du sagst, Astana-Team eigentlich, A, gute Atmosphäre, B, weiß ich nicht, gut geführt. Wie hast du es so wahrgenommen in dem Team? Also man, von außen stellt man sich natürlich vor, Vino hier der große Chef, der alles bestimmt. Ist das auch so? Nimmt man den viel wahr als Fahrer oder als Fahrer wie du?
Nicht wirklich. Also ich habe Vino jetzt kennengelernt im Teamcamp. Mein erstes Begegnen mit ihm persönlich war natürlich auch erstmal schön peinlich, weil ich zu spät kam bei dem Meeting. So als Einziger, weißt du, wenn dann wirklich so eine Gruppenansage war mit dem ganzen Team und einer kam zu spät, das war ich. Das war ein toller erster Eindruck. Vielleicht ist das der Grund, warum ich keinen Vertrag bekommen habe. nee, aber so an sich super ruhiger Typ, krasse Aura. Also du hast schon das Gefühl, wenn der was sagt, dann sind wirklich alle ruhig. Aber nicht, weil er halt der Chef ist, sondern der hat irgendwie sowas an sich. Aber so im täglichen Geschäft habe ich jetzt da nie irgendwas mit ihm zu tun gehabt. Also er ist halt Teammanager, aber das war damals mit Ralf genauso. Also du hast da, das ist so eine klare Trennung. Er kümmert sich halt um alles Mögliche, aber halt nicht um die Fahrer. Aber so die Struktur im Team, wie gesagt, sehr italienisch, aber total offenherzig, immer gute Gespräche, immer gelacht, auch selbst wenn da Sprachbarrieren sind, weil halt die Italiener halt nicht so gut Englisch können, ich halt kein Italienisch konnte. Hatten wir jetzt nie das Gefühl, dass wir uns da irgendwie an den Tisch setzen und keine Gespräche hatten. Also es war immer witzig. War echt schön. War eine coole Zeit, die habe ich sehr genossen.
Wann hast du erfahren, dass du keinen Vertrag mehr bekommst? Also wie war da so für dich der Ablauf?
Ja gut, als Fahrer hat man da ja immer ein bisschen, jetzt auch nach den Jahren, kriegt man das ja schon irgendwann mit, ob ein Team Interesse hat oder nicht. Und die waren nicht abgeneigt. Im Höhentrainingslager im Juli waren wir in Livigno gewesen, da waren sie auch noch sehr happy mit mir. Aber Feedback ist dann halt immer schön, aber solange halt nichts auf dem Tisch liegt, weißt du eh, was ist. Und in dem Alter, das kam immer öfters zur Sprache, das war schon vor 2 Jahren das Problem. Alter. Und ja, 35 ist auch nicht mehr. Da kennst du deine Werte und da kommt jetzt auch nicht mehr so viel. Es wird eher schlechter und ja, die mussten jetzt halt auch einfach reagieren. Also ich habe das denen überhaupt nicht böse genommen. Die haben jetzt so viele Leute auch rausgeworfen, die auch gut sind oder halt einfach, die mussten jetzt was ändern, weil es jetzt wirklich, wenn sie jetzt nicht irgendwas ändern dann in der Struktur, dann ist eh vorbei.
Und hast du dich dann auch auf
13 Abgänge.
Hast du dich dann auch noch eine Suche begeben oder war das für dich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, gut, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dann jetzt irgendwie rauszugehen? Also nicht, dass du unbedingt wolltest, aber weißt du, ich meine, weil du vorhin meintest, den richtigen Absprung schaffen ist auch schwer. Ja. Aber warst du vielleicht auch froh, dass es so ein bisschen gekommen ist? Oder?
Ich muss sagen, das letzte Jahr, Astana, wie gesagt, das Problem ist, wenn man den Namen hört, denken halt immer viele, so ein bisschen komisches Bild, aber wie gesagt, wenn man sich wirklich mit dem Team beschäftigt, die sind eigentlich, aber das ist halt schwer, wenn man halt nicht da drinnen steckt oder in dem Team ist. Ich dachte früher auch immer, das ist jetzt nicht so mein Team, mein Traumteam, aber ich war total positiv überrascht, aber da hat auch Kev sehr viel gemacht, der hat da wirklich den Ball ins Rollen gebracht und du merkst auch, dass der da sehr viel Anteile hat, dass das Team so ist, wie es jetzt ist, aber ja, Thema Vertrag war dann einfach relativ schnell klar, wo die Absage vom Astana kam, weil Option, klar, ich habe jetzt ein Management, der hat das ganze Jahr geschaut oder die und ja, da kam jetzt nicht mehr so viel, ne? Das ist halt auch relativ, aber ich habe da jetzt auch nicht viel Hoffnung gehabt, dass da jetzt ein anderes Team sich meldet und sagt, ey, dich brauchen wir jetzt. Und deswegen, ich habe mich dann so ab August, September mental darauf vorbereitet und nach Langkawi kam dann die Absage vom Team. Und dann habe ich halt China wirklich nur als, Abschluss genossen und halt wirklich versucht, alle Emotionen und Momente aufzusaugen. Und das war, wie gesagt, auch ein schönes Jahr, ein schöner Abschluss. Muss ich sagen, ich habe da keine, bereue nichts da in der Hinsicht.
Ja, ich meine, was jetzt, wie viele Profisaison hast du? 12? Oder waren es 13 sogar?
13 waren es jetzt, genau.
Ja. Da ist ja natürlich auch am Ende die Frage so, was hätte dich jetzt überhaupt noch so richtig motiviert, ne? Wie du sagst, also du brauchst ja jetzt auch gerade dann im fortgeschrittenen Alter, in Anführungszeichen, schon irgendwas, was dich ja auch nochmal abholt als Fahrer, ne? So, jetzt einfach nur, um den Job dann noch ein Jahr länger zu machen. Ich glaube, bringt einen auch nicht weiter.
Ja, das bei Bora war es halt wirklich der Erfolg. Bei Astana war es jetzt die Stimmung. Da war mir dann das Abschneiden vom Team nicht egal, aber es war dann nicht mehr im Vordergrund, ob wir dann Rennen gewinnen. Mhm. Es war dann eher so diese zwischenmenschliche Basis, die mir so getaugt hat, wo ich gesagt hatte, dafür hätte ich jetzt ein Jahr noch länger da gefahren oder wäre ich länger da gefahren. Und bei Bora war es halt einfach so, du warst dann so siegverwöhnt und wolltest immer mehr, so siegeshungrig. Das war aber, wie gesagt, bei Astana, dann hat sich ja so ein bisschen geändert. Du wolltest dann eher so, du hast dich gefreut, die Leute zu sehen, bist gerne da jetzt so ein Rennen gefahren oder ein Trainingslager. Das war früher anders. Und
krass. Ja. Vielleicht fühlen die sich alle zu wohl.
Ja.
Denen geht's zu gut.
Es macht zu viel Spaß. Das ist so ein bisschen deutsche Vita, ne?
Kann sein, ja. Das ist ja, wie gesagt, das Problem. Ich habe immer gesagt, mit Druck konnte ich immer besser fahren, wenn du halt so ein bisschen Leistungsdruck hattest oder dann halt Erfolgsdruck. Wenn du halt einem Sportler keine klaren Ziele sagst, das war halt, glaube ich, bei Astana das große Problem. Ich habe nie in einem Meeting gehört, Jungs, wir sind hier das stärkste Leader-Team oder wir haben das stärkste Team, wir gewinnen heute. Wir haben immer gehört, gesagt bekommen, wir sind gut, wir fahren Top 10 und vielleicht besser. Aber das ist halt so diese Einstellung, wie du in das Rennen gegangen bist, war schon nicht so, wo ich sage, bist ja nicht voll gehypt aus diesem Bus ausgestiegen und hast gedacht, dass du heute hier alle Bäume rausreißen kannst, sondern es war halt immer relativ verhalten. Ja, und dann, wie gesagt, Druck ist dann halt auch so, ja, nicht da oder ein wenig da.
Ja, das ist ein spannendes Thema, glaube ich, was in den nächsten Jahren im Radsport auch nochmal bestimmt viel ausmachen wird. Also ich weiß jetzt, dass so viele der Top-Teams zumindest schon hingehen und sich da wirklich mehr Expertise in die Mannschaften holen, ne? Also in Form von Sportpsychologen oder Mentalcoaches. Ich glaube, das macht ja auch schon einen Unterschied, ne? Ob du da aus dem Bus rauskommst und sagst, hier, heute rocken wir das Ding oder ja, gucken wir mal, wenn es gut läuft, ne? Dann fahren wir vielleicht vorne rein, wenn nicht, ja, Top Ten schaffen wir eh und dann so, ja, gibt's heute Abend lecker Pasta, ne? So. Ja, interessant. Was noch mal kurz, was wäre noch was gewesen, wo du gesagt hast, boah, da hätte ich jetzt nochmal richtig Bock gehabt? Ein Jahr. Oder zwei oder wie auch immer, ne? Also,
schwer zu sagen. Ich muss sagen, so die.
Nochmal ein Akkes Revival. Nochmal
ja, mit Akkes. Das hat man ja versucht, das hat man ja mit Israel versucht, nach Lotto, aber es hat halt auch nicht funktioniert. Leider. Das hat dann nur mit Schwarzi und Aki funktioniert, aber das wäre nochmal so ein Ziel gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das wäre auf jeden Fall reizbar. Aber so alles andere muss ich eigentlich jetzt viel gesehen, muss ich jetzt sagen, nochmal ein Jahr dranhängen. Ja, weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Vielleicht so eine Mischung aus Bahn und Straße würde mir, da hätte ich vielleicht gesagt, ja.
Echt?
Ja. Ich bin jetzt viel auf der Bahn.
Wann bist du das letzte Mal auf der Bahn gefahren?
Ey, Radnet, Junge.
ja, so wie Roger. Ja, das, keine Ahnung, ich bin jetzt die letzten, wann hat das angefangen? Lotto, wo ich krank war, hatte ich keine Rennen, da bin ich auf die Bahn nach Zürich gegangen und bin dann halt immer die Rennen am Dienstag gefahren, zum Dienstagsabendrennen.
Ach krass.
Das hat mir getaugt, das war halt einfach was Neues. War natürlich auch finanziell, die Schweizer zahlen halt auch ein bisschen Geld, dass du da kommst. So war es halt dann irgendwann so eine Routine geworden, wo ich sage, okay, kannst du halt immer Dienstag ein bisschen dir Schwung mitnehmen fürs Wochenende, aber wenn man mal ehrlich ist, die Leistungswerte oder die Pulswerte, die ich da auf der Bahn gefahren habe, das kriegst du auf der Straße gar nicht hin. Das war sehr beeindruckend. Da war ich selbst überrascht, dass ich da noch so hochkomme. Und ja, das hat mir auf jeden Fall Bock gemacht.
Ein bisschen Angst vielleicht mit dabei.
Ja, das auch. Nee, aber die Jungs, das ist schon Wahnsinn. So eine halbe Stunde können die alle treten. Das ist war nie einfach.
Geil.
Ja. Wenn jetzt sonst so, wenn du zurückblickst, so wär, was wäre so ein Sprinter gewesen, für den, mit dem du gerne noch gefahren wärst?
Oh, Kev. Kev war so ein, ja? Das war immer so eine Legende, wo ich sage, weiß ich gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen kann oder darf, wie ich ihn kennengelernt habe, aber da hatte ich halt immer mega Respekt, teilweise auch Schiss vor ihm. Und hatte auch, wie ähnlich wie mit Mokov, seit Karrierebeginn mit dem Rennen gefahren und halt auch wirklich viele Rennen, weil er genau so schlecht berghoch fährt wie ich. Und nie ein Single-Wort mit dem gesprochen, also keinen Ton. Und jetzt auf einmal mit dem Team gewesen, ich auch wieder so, dachte mir, ach du Scheiße. Aber war total witzig, total, wenn der dein Teamkollege ist, ist das dein bester Freund, ne? Aber wenn du den als Gegner hast, boah, viel Glück.
Ja, der konnte schon raushängen lassen, ne?
Ja.
Ja. Das war auch so ein Typ Fahrer, der dann, wenn so, wenn du im Feld gefahren bist und da war so eine Lücke und beide wollten so rein, der hat dann so rollen lassen und nur so leicht auf deinen Lenker geguckt, ob du dich jetzt wagst, quasi reinzustecken. Ne?
Genau.
Und hatte natürlich dann das Standing, dass die meisten ihn dann auch reingelassen haben. Ja. Aber ja, sonst eigentlich super netter Mensch so, ne?
Sehr familiär, der setzt sich auch wirklich für dich ein. Also da war ich so überrascht. Ich dachte immer, das wäre wirklich ein Idiot, der einfach dem, der Erfolg über die oder zu Kopf gestiegen ist. Aber total netter Kerl, wirklich Gespräche gehabt, auch wirklich tiefe Gespräche oder Themen gehabt, wo ich dachte, boah, hatte ich jetzt so noch nie mit Teamkollegen gehabt. Aber war wirklich überraschend gut. Das war immer so ein internes Ziel, wo ich dachte, das wäre cool, wenn ich mit dem nochmal irgendwie in Leadout oder Sprint fahren könnte. Ja, das war dann Turkey, hat das dann ein paar Mal geklappt. Aber ansonsten eigentlich alles gesehen, alles erlebt, von daher nichts irgendwie auf der Liste, wo ich sagte, ach, das hätte ich gerne gehabt und habe ich verpasst. Zum Glück nicht.
Hast du jetzt in den letzten Monaten irgendwie auch Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen, wie es weitergeht? Oder bist du so ein bisschen jetzt auch erstmal quasi auch rollen lassen und mal kurz Leben genießen abseits des Leistungssports?
Krass, bist der Erste, der das so formuliert, weil sonst diese Standardfrage, was kommt danach, ich glaube, die hat jeder Radsportler schon mal gehört. Des Öfteren. Und mich hat es dann irgendwann richtig genervt, diese Frage, weil ich mir dann immer dachte, ja, es wird schon irgendwie weitergehen. So irgendwie. Aber das Problem ist, das hatte ich jetzt auch oft mit meiner Frau gehabt, du bist halt in diesem Radsport-Zirkus drinne und meistens hast du ja da ehemalige Radprofis als sportlicher Leiter und die trauern meistens dem Radsport hinterher. Die sagen, boah, genieß die Zeit, geht so schnell vorbei und es war die beste Zeit in meinem Leben. Und damit hast du halt automatisch diesen Punkt, diesen Trigger-Punkt, wo du sagst, boah, also wird's danach auf jeden Fall schlechter. Und dann kriegst du irgendwann auch so ein bisschen Panik, so, ne, wo du denkst, okay, ich versuche das schon alles zu genießen, aber danach wird auf jeden Fall eine Scheißzeit kommen, ne? Und da, das pusht dich auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, boah, kriegst ein bisschen Schiss, wie es weitergeht. Und ich muss aber sagen, seitdem das irgendwie so, also ich kann mich an dieses Telefonat mit meinem Team, mit meinem Manager erinnern, wo er gesagt hat, ja, zu 99% ist jetzt vorbei. Dann ist so eine Last von den Schultern gefallen und ich habe es ab da irgendwo so genossen, wo ich sagte, jetzt ist nicht dieser Scheiß vorbei, aber es ist halt irgendwo, jetzt ist es soweit und jetzt kannst du damit arbeiten, jetzt kannst du das wirklich realisieren und nicht immer dieses, was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren, wie geht's dann weiter und das wirklich so finalisieren und das ist dann irgendwo jetzt, ja, seitdem geht's mir sehr gut, muss ich sagen, also äußerst gut, würde ich sogar sagen.
Jetzt geht das Leben ja auch erst richtig los.
Ja, und das ist halt dieses am Wochenende wirklich mal zu Hause zu sein und dich mit deinen Freunden oder Familie zu treffen, ohne diesen Hintergrund zu haben, boah, Morgentraining, Gewicht, was trinkst du, darfst du was trinken? Immer dieser interne kleine Druck, dieser kleine Teufel, der auf deiner Schulter sitzt und sagt, aufpassen. Und das jetzt wirklich so in vollen Zügen zu genießen oder mal nicht perfekt zu schlafen, boah, das ist schon... Ist nicht so schlecht, wie man denkt.
Da hat halt, Gerard Ciulek, das werde ich auch nie vergessen, das Zitat, so, der hat das mal versucht, einem Freund von uns oder überhaupt so zu erklären, wie das ist, so ein Profisportler zu sein, ne? Weil, ich sag mal so, die meisten Menschen, die können ja wirklich nach Feierabend abschalten. Die können, also, die müssen sich, haben nicht diese Gedanken im Kopf, so, was kann ich jetzt machen? Also, vielleicht auch, aber anders, ne? Und, also, so Radprofi hat er mal gesagt, bis zu 24 Stunden. Also du musst ja wirklich schlafen, du musst auf deine Ernährung achten, du musst dein Gewicht halten, du musst, also du hast ja viele Verpflichtungen, sage ich mal einfach, die auch nicht aufhören. Die gehen rund um die Uhr und das kann ich mir vorstellen, wenn du das einmal so realisiert hast, oh, das muss jetzt alles nicht mehr. Oh, ab Januar kein Adams mehr. Geil. Nicht mehr auf die, nicht mehr mit einschlafen, oh, ich muss morgen, wenn einer klingelt, muss ich hören. Ja. Weißt du?
Also. Ja, dieses, oh, Adams, ich muss ja sagen, ich habe das jetzt, ich mache das seit 14 Jahren oder 13,5 Jahre. Ich hatte nie einen Misstest gehabt, ne, aber ich hatte immer diese Panik, irgendwas zu vergessen. Ne, und wie oft ich, wie viele Stunden man da investiert in dieses Updaten und anzugeben, Trainingszeiten, Schlaforte, jetzt, wenn Freunde da sind oder du entscheidest dich mal irgendwo anders zu schlafen, du musst da immer dran denken, egal in welchem Zustand. Und jetzt war das erste Mal an dem Wochenende, sind wir nach Belgien gefahren. Und das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, habe ich mein Rad nicht mitgenommen. Mhm. Oh, und das war, das ist so eine krasse Erleichterung, wo du dann wirklich da bist und du kannst wirklich mal genießen und die Zeit wirklich mit der Familie da irgendwo komplett abschalten. Und wir haben jetzt Bäume gefällt, ne? Das klingt doof, ne? Aber mir hat das so getaugt, weil du hast dich mal so ausgepowert und ohne drüber nachzudenken, boah, ist das jetzt gut? Regeneration, ist es morgen anstrengend, hast du Muskelkater, kannst dich verletzen. Du hast es dann einfach komplett ausgeschaltet oder war einfach nicht da und du konntest einfach genießen so, ne? Und hast dich da einfach komplett vorausgehabt und abends saß du da, völlig blatt, der tat alles weh und du hast dich gefreut.
Geil.
Ja, ja, also dies, worüber wir gerade gesprochen haben, Adams, das ist dieses Anti-Doping-Abmeldesystem, kann man sagen, für gewisse Sportarten. Ich weiß gar nicht, ob alle olympischen Sportarten oder so dazu gehören. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Testpools und als World Tour-Profi musst du dich eben 24 Stunden lang melden. Ja, du musst dann immer deinen deinen Aufenthaltsort da eintragen und eine Stunde am Tag, da gibt es keine Ausnahme, da musst du erreichbar sein. Ne? Das ist immer so dieser One-Hour-Slot. Ja, und also stell dir mal vor, du hättest jetzt mal einen Misstest gehabt, ne? Oder sogar einen zweiten, was ja immer mal passieren kann. Ja, also es gibt verschiedenste Fälle, wie man so einen Test verpassen kann. Also wirklich mal einfach, ne, im Schlaf die Klingel nicht gehört, wie auch immer. Ja, das ist schon so unterbewusst auf jeden Fall immer da, ne? Ja. Aber ja. Das war zum Beispiel bei mir immer so, als ich angefangen habe mit dem Profisport, wo es dann halt so klar war, okay, das wirst du jetzt so ein paar Jahre vielleicht machen. Da haben mich natürlich auch schon Leute immer gefragt, ja, was ist denn danach? Also direkt schon. So, ne? Da hast du ja eh noch gar keine Ahnung. Da bist du halt irgendwie Anfang 20 oder so. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, so nachher, jetzt nicht sportlicher Leiter, aber mit jungen Fahrern würde ich gerne arbeiten. Und irgendwie mache ich das heute. So, ne? Hattest du auch sowas, was du so, vielleicht deine Eltern oder wie auch immer, dich vielleicht schon früh gefragt hat, so was, denk mal an Plan B oder was danach kommt oder so. Hattest du schon mal was?
Ja, meine Mutter hat da immer viel Stress gemacht, aber hat mich dann auch irgendwann genervt, weil ich dann irgendwann sagte, ja, Mutsch, es passt schon. Es kommt schon irgendwas und es gibt, wenn eine Tür zugeht, kommt eine andere, geht eine andere auf. Und das hat bis jetzt immer so funktioniert und das kannst du vielleicht auch Blauäugigkeit nennen oder Naivität, aber ich bin da sicher, dass da was kommt. Und ja, also wie gesagt, meine Mutter hat da immer ein bisschen Stress gemacht, da, dass ich mich da reinhänge. Selbst Kev hat gesagt, es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Und gerade jetzt vor Karriereende ist es besser, wenn du schon was hast. Aber ich habe jetzt auch gesagt, mich hat das jetzt nie so getriggert, da immer auf Nummer sicher zu gehen, weil es dann bis zum Radsport eh falsch. Aber ich lasse es auf mich zukommen. Habe jetzt ein paar Ideen gesammelt. Und wie Paul vorhin sagte, auch erstmal genießen, ne? Dieses wirklich mal ein Stück, ein bisschen Zeit für dich zu haben, zu Hause zu sein, weil ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Österreich und kennen tue ich hier nicht wirklich jemanden, ne? Weil du halt einfach
Bleibst du da?
Ja, ich bleib hier.
Ja. Genau, aber das, was ich jetzt dann auch fragen wollte, ist dieses Ding mit, was kommt danach, ist, glaube ich, solange man in der Lage ist, sich selber gut auszudrücken. Also man muss jetzt nicht unbedingt mega extrovertiert sein, aber solange man sich einigermaßen gut verkaufen kann und man lange in diesem Sport war, hat man so viele Kontakte gesammelt und auch Erfahrung, dass du auch außerhalb des Radsports, glaube ich, Fuß fassen könntest, weil du einfach so diese Tools, die du mitbekommen hast über die Jahre, es ist ja auch ein Weg hin zum Profi. Ne? Also da improvisiert man ja auch schon sehr, sehr viel auf dem Weg dahin. Ich glaube, es vergessen immer so viele Leute. Ich glaube, es gilt allgemein für Profisport, wenn man sehr lange drin war, dass du schon gewisse Dinge gut kannst. Und die kann man auch auf andere Dinge irgendwie ummünzen. Und ich glaube, dieser hundertprozentige Plan muss dann nicht mehr vorhanden sein, weil ich glaube, auch nicht gesund aufzuhören, 31.12. offiziell dann. Und dann erst irgendwie in den Job reingehen. aber nie die Zeit, irgendwie sich selber zu nehmen, um mal über Dinge nachzudenken. Aber kann auch sein, dass du in eine ganz andere Richtung auf einmal gehen möchtest, wo du jetzt mal ein paar Monate Zeit hast, wo du nicht jeden Tag Rad fährst, weißt du, und auch andere Gespräche führen kannst.
Genau, andere Leute kennenlernst.
Und auf einmal hast du ganz andere Interessen. Vielleicht wirst du auch Autoverkäufer. Ich meine, du magst ja Autos. Weißt du, oder weißt du, kann ja alles passieren, ne? Oder wirst Tuner. Fängst du an deinem Computer irgendwie rumzuhacken.
Body Customs.
Ja, genau.
Ja. Nee, ich habe da gesagt, ich möchte jetzt erstmal so wirklich von A bis Z alles ausprobieren. Also jetzt war ich im Probearbeiten, aber ich habe eigentlich auch gesagt, ich möchte jetzt eigentlich erstmal so 2-3 Monate wirklich ein bisschen Cooldown machen und Zeit genießen, Skifahren gehen, Freunde besuchen gehen, was dir halt so angefallen ist, aber du immer verschieben musstest. Ja, dann auf dem Bau will ich mal arbeiten, dann jetzt Familienunternehmen will ich da mal ein bisschen reinschnuppern. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen. Aber wie du sagst, ich möchte jetzt nicht irgendwas überstürzen und sagen, plus weil jetzt halt 31.12. abläuft und du musst dann direkt nahtlos überspringen, habe ich gesagt, möchte ich alles ausprobieren und einfach gucken, was mir gefällt, weil jetzt Polizei zum Beispiel auch so, aber das sind halt dann immer gleich so Wege, die du einschlägst, wo du sagst, wenn du da nicht sicher bist, sind halt 3 Jahre Ausbildung, sind dann weg und wenn dir es dann nicht taugt, ja super, 3 Jahre verschwendet. Dann nehme ich mir lieber 2-3 Monate mehr Zeit und wirklich überlege und gucke und mache vielleicht Schnuppertrainings oder dann Testtage. Weil was mich, sag ich mal, ein bisschen der Radsport gelehrt hat, das war ja früher auch meine Passion und meine absolute Leidenschaft. Und ab dem Moment, wo es zum Beruf geworden ist, war es immer noch eine Leidenschaft, aber auf jeden Fall weniger. Und wie du halt sagtest, Autos, klar, interessiert mich und Oldtimer extrem, aber ich habe davor ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt da in diese Schiene wieder reinrutsche, dass mich das auch in 2-3 Jahren dann so anscheißt, dass ich sage, nee, kein Bock mehr. Und dann ist so meine letzte Leidenschaft, die ich halt irgendwie seit Jahrzehnten habe, weg. Und das will ich mir irgendwie so bewahren.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Ja, also ich meine, irgendwann kommt bei mir ja auch nochmal das 2. Karriereende. Ich bereite mich da drauf jetzt auch noch nicht vor. Von daher, ich bin da auf jeden Fall auch eher in deinem Team unterwegs, man ausprobieren sollte und muss natürlich auch die Möglichkeiten haben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da ein bisschen auch drauf geachtet hast, dass du jetzt mir so mal 2 Monate, 3 Monate auch überbrücken kannst. Ja. Und ja.
Zum Glück.
Also, aber eins ist ja, also apropos 2. Karriere, also ein bisschen raushören tue ich ja schon, also Rudi Gravel Pro wird man auf jeden Fall erstmal nicht sehen.
Na, ich habe jetzt gesagt, ich habe das mal zusammengerechnet, Gesamtkilometer und so ein Quatsch, das war schon erschreckend. Und ich glaube, Radfahren habe ich jetzt nicht durchgespielt, aber ich brauche erstmal eine Pause auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe jetzt auch gesagt, die Frage kam auch öfters, ob ich dem Radsport treu bleibe. Ich gucke auf jeden Fall, ich verfolge noch die News, aber ich brauche erstmal so ein bisschen Abstand. Ich würde jetzt sagen, so ein halbes Jahr, dann können wir noch drüber reden. Ich würde jetzt nie sagen Nein oder ein Ja, weil, wie du sagst, jetzt bist du in einer Phase, wo viel sich ändert, du dich auch änderst, du dich anpasst.
Ja, ich glaube, was viele Leute wirklich nicht checken, ist halt, dass auch in so Privatleben und so, du hast jetzt gerade geheiratet und dass dieses Ding ist, dass du 13 Jahre lang warst du im Profisport unterwegs, davor aber auch schon der Weg dahin, sind ja auch schon ein paar Jahre, wo du viel unterwegs bist, auf einmal diesen Cut zu haben, wo das anders ist, ist halt auch für einen selber, ist das gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, als wenn man einmal sagt, okay, gut, ab morgen arbeite ich nicht mehr, sondern das ist halt der ganze Tagesablauf, der Rhythmus auch so, das ist, wie du schon sagst, so alles ändert sich ja, ne? Du musst nicht mehr, schlafen ist nicht mehr so wichtig, immer noch wichtig, aber Essen, also die ganzen Prioritäten, die man hier sonst hatte, die verschieben sich komplett. Und ich glaube, es wird ganz, ganz oft unterschätzt, dass das, wie groß die Veränderung eigentlich wirklich ist. Ja, das ist nicht nur einfach irgendwie nicht mehr arbeiten, sondern da passiert ganz, ganz viel auch im Umfeld, ne?
Aber ich glaube, das, was ich so mit anderen Fahrern geteilt habe, die Gespräche oder die Informationen, die ich bekommen habe, ich glaube, da hat jeder intern hat immer so ein bisschen Schiss, diese Frage, wie geht's weiter, ne? Und das kann ich, sag ich mal, jetzt sagen. Klar, ich bin jetzt noch nicht so lange runter vom Rad, aber die Zeit, die ich jetzt hatte, boah, es taugt mir schon. Also ich muss sagen, ich glaube, da wird auch viel Angst geschürt und im Endeffekt braucht man da gar nicht so viel Angst haben, weil du hast so viele, wie du sagst halt, Paul, also du hast so viele Möglichkeiten, so viele Kontakte. Ich glaube, wenn du willst, findest du immer irgendwas. Also im Radsport bleiben ist absolut kein Problem. Ist halt die Frage, ob du es willst und wir sind halt in einer guten Position, das selber entscheiden zu können. Weil ich glaube, da ist halt auch dieser Druckpunkt von meiner Mutter zum Beispiel da gewesen. Ich glaube, die hat eine andere Generation. Für die ist es halt vollkommen normal, 40 Stunden plus die Woche zu arbeiten. Und für die ist es dann irgendwo total unnormal, wenn man erstmal sagt, ich mache erstmal ein bisschen Urlaub und guck erstmal, was mir gefällt. Weil das ist halt früher, glaube ich, anders gewesen. Aber ich glaube, da diese Angst kann ich, glaube ich, auch vielen Fahrern nehmen. Mit dem Podcast vielleicht, dass man da nicht so viel Angst davor haben muss. Dass es vielleicht auch schön sein kann, diesen neuen Schritt einzuschalten oder dann halt zu gehen.
Ja, oder du machst halt einen Podcast, wenn gar nichts mehr geht.
Aber jetzt sag mal, was hast du da ausgerechnet? Lebenskilometer.
Jetzt kurz zwischendurch kann ich dann hier einfach die App läuft da weiter im Hintergrund, oder? Das Memo. Ja.
Ja. Hoffentlich.
Hoffentlich.
Ja, läuft weiter. Boah, das ist gut. Warte. Könnt ihr mal schätzen.
Ja, wie viele Jahre rechnest du?
Also ich rechne jetzt Rennkilometer von 2011, wo ich Stagiaire war.
Also mit Training, allen drum und dran, die Jahreskilometer einfach.
Ich bin halt deutsch, ich bin wieder überpräzise. Ich habe das in Trainingskilometer, Wettkampfkilometer, Gesamtkilometer und sogar noch Gymnastikchor gerechnet.
Okay, da hatte jemand Zeit.
Stark. So ein richtiges Trainingsbuch noch. So.
Ich habe das, glaube ich, angefangen 2008. Mein Trainingstagebuch ist eine Excel-Tabelle, die war jetzt endlos lang. Das hat eine Weile gedauert.
Ach, die hast du durchgeführt selber noch?
Jeden Tag, ja.
Also hast du nicht irgendwann gesagt, ist eh alles bei Training Peaks oder irgendeine Plattform? Ne?
Nee, ich hatte das, wie gesagt, damals, wo ich das angefangen habe, gab es das also noch nicht. Ich
hab das dann aber ganz ehrlich, so du bist aber auch so dieser, also du bist auch dieser Mensch, der sowas macht. Weißt du, also das ist gar nicht wertend, aber das ist so, ich würde das halt nie machen, aber so schätze ich dich halt auch ein. Also es ist so diese, ich weiß nicht, ob das was mit dieser ostdeutschen Schule zu tun hat, so, die man durchlaufen hat im Radsport. Mhm. Also ich kenne das da, ich weiß nicht, wie das bei euch war, Andi, aber ich kenne das ja auch so. Dieses penible sein und auch wirklich alles haargenau aufschreiben. Mhm. Aber ich war doch irgendwann, als es digital wurde, ja, da sage ich ja, ciao, Alter. Ich mache hier nichts mehr selber. Ja,
das ist bei mir auch so ein Krampf. Ich kann mich ja selbst ein bisschen schwierig stoppen. Wenn ich da einmal angefangen habe, dann ist das halt bei mir einfach so drin. Dann muss das gemacht werden, bis es zu Ende ist. Ja. Aber schätzt mal, ihr könnt ja mal schätzen, wie viele Rennkilometer ich seit 2011 habe.
Rennkilometer, also Gesamtkilometer würde ich ja sagen, irgendwas zwischen 350 und 400.000.
Na, fangen wir mal einfach an. Machen wir mal Rennkilometer. 2011, das sind 13 Saisons oder ja, 13,5.
12.000.
Hä? Insgesamt.
Rennkilometer?
Pro Jahr.
An die Rennkilometer? Eine Grand Tour hat schon 3,5. Also ich meine,
eine Null ist zu wenig.
Das sind ja so 10.000 pro Jahr.
Hätte ich jetzt auch so gerechnet, ja. Ich hätte jetzt auch gerechnet im Schnitt 10 pro Jahr.
Ein bisschen weniger, glaube ich. Bisschen weniger als 10 pro Jahr, aber ja.
Ich sage 130.000.
Dann sage ich 110.
120.
145.600.
Boah.
Alter. Okay,
ich habe auch schon ein paar längere Saisons dabei gehabt.
Ja, ich hatte relativ viel Glück gehabt mit Verletzungen. Also das war wirklich überschaubar.
Und du bist auch noch zu der Zeit Radprofi geworden, wo man auch mal Leute noch geschickt hat, weißt du? Also die sind halt lief, ja komm, ja, feste hier alles, noch, feste hier noch, feste hier noch.
Das hat ja auch ein bisschen geändert. Guck ich gerade. 2017 hast du
so
fast 14.000 Rennkilometer.
Genau, 2017 hatte ich mehr Rennkilometer wie Trainingskilometer.
Ich hätte jetzt noch gerne die Statistik, die du wahrscheinlich nicht geführt hast, leider, Gruppetto-Kilometer.
Boah, das ist geil. Einige.
Aber
die Hälfte wahrscheinlich. Wenn du so sagst, grob die Hälfte sind Bergetappen, dann ist auch klar, dann fährst du immer Gruppetto.
Ganz vorne oder ganz hinten, ja.
Gesamtkilometer hast du dann?
Gut, da habe ich 2010 sogar noch teilweise mit reingerechnet, weil da war ja schon so Vorstufe von Profi werden. Aber insgesamt hatte ich da 382.400 und 2010 waren es 20.000, also insgesamt seit 2010 403.000 Kilometer gefahren. Ja, und da fehlen aber halt noch diese 8 Jahre, die ich noch davor gefahren bin.
Also ein guter Diesel hält so lang, ne, würde ich sagen.
Ja, würde ich sagen, oder bei manchen Autos wäre jetzt schon der zweite Austauschmotor drin.
Zum Glück, ne.
Ja, stark. Das
ich habe nämlich gestern auch darüber nachgedacht. Ich war irgendwie, habe was zu essen geholt und dann beim Zurückgehen dachte ich, ich weiß nicht, wie ich da drauf kam, aber auch auf dieses Radfahren, wie viel man eigentlich Rad fährt. Und das ist so, aber ich versuche das irgendwie so für mich so, klar, ich arbeite nicht 8 Stunden am Tag, aber ich fahre schon irgendwie jeden Tag Rad. Das ist eigentlich schon absurd. Also wie viel man einfach nicht irgendwann ein Fleck ist, sondern halt die ganze Zeit in Bewegung ist. Das ist schon krass. Plus Reisetage noch und so. Das ist schon...
Irgendwann hatte ich mal überlegt, ob ich mir die ganzen Flüge mal aufschreibe, wie viel man fliegt in einem Jahr.
Besser nicht. Das ist er nicht, der muss noch einen Wald pflanzen.
Ja, das reicht gar nicht. Also.
Ey, aber ich habe jetzt hier meine Kollegen die ganze Zeit reden lassen, habe gespannt zugehört. Aber
jetzt halt mal das Maul.
Halt mal das Maul, ich will auch noch was wissen. Nee, und das passt jetzt eigentlich gut zu diesen Gesamtkilometern und so weiter. Du hast ja auch eine krasse Veränderung des Radsports durchgemacht in der Zeit. Also so jetzt mal rein, irgendwie taktisch, trainingsmethodisch und ernährungstechnisch, weil jetzt kommen wir auf guten Diesel und so weiter. Also irgendwann in dieser Zwischenzeit musst du ja auch dabei gewesen sein, als man mal angefangen hat, was zu essen und zu trinken und so. Und so, wie hast du das wahrgenommen? So, hast du dann auch, also ich meine, die Rennen werden schneller, es gibt weniger Phasen, wo langsam gefahren wird, oder? So, hast du das für dich auch wahrgenommen alles?
Für mich war eigentlich der größte Wechsel im Training. Weil im Rennen, muss ich sagen, habe ich jetzt mich gar nicht so viel adaptiert, weil ich da relativ viel gegessen habe, schon seit Beginn. Ich hatte immer eher Hunger als Thema, ne, war halt im Training oft präsent. Deswegen habe ich halt immer versucht, im Rennen das Risiko zu minimieren, so gut es geht. Deswegen hatte ich im Rennen nie einen Hungerast, außer einmal bei Paris-Roubaix, wo mir Christian Knees auf den letzten 30 Metern einen Riegel gegeben hat, sonst wäre ich ja nicht angekommen. Aber da habe ich halt relativ gut gegessen, teilweise würde ich sagen zu viel gegessen, aber der größte Wechsel, wie gesagt, im Training, wo du dann wirklich kapiert hast, okay, wenn du halt regelmäßig isst, dann kannst du halt auch einfach länger fahren oder halt einfach die Intervalle durchziehen und nicht einfach beim letzten Intervall dann voll dich leer fahren oder halt keine Pausen mehr machen. Ne? Das war halt auch immer dieses Standard, nach 3 Stunden einkehren und dich dann vollfressen bis Ultimo und dann nochmal eine Stunde länger dran fahren oder dranhängen, weil du denkst, jetzt kannst du nochmal. Und dann eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, wo du sagst, ich bin eine Stunde länger gefahren, wie ich sollte, aber eigentlich 3-mal so viel gegessen, wie ich sollte. Und nee, Lenny hat mich das mal so ein bisschen gelehrt, muss ich sagen. Lennart Kenner, wo der hergezogen ist, hat immer gesagt, Rudi, du musst mehr essen. Und ich dachte, ja, nee, ich muss ja abnehmen im Training, ne? Im Rennen esse ich ja. Und der hat mich dann da immer ein bisschen dazu genötigt, dass ich mir dann wirklich, weil für mich war das immer verpönt, im Training Riegel aufzumachen, wo ich denke, ja, Alter, wir sind ja nicht im Rennen. Ja, oder ein Gel. Ein Gel war immer so absolute Sünde als alter Radprofi. Ein Gel im Training essen.
Boah, das glaube ich, ich weiß, doch, hatte ich bestimmt schon auch nochmal als aktiver Fahrer, aber so regelmäßig auf jeden Fall erst, seit ich aufgehört habe.
Ja, ist verrückt.
Aber heute hält man halt auch nicht mehr 8 Kilometer vor zu Hause an, weil man sonst nicht mehr hinkommt, ne?
Genau.
Das war irgendwie nochmal zur Tanke. Jetzt, also wenn ich ganz ehrlich, wenn ich heute Rad fahre und so nur grob darauf achte, habe ich auch nicht mal Hunger, wenn ich nach Hause komme. Also klar, gar kein Vergleich von der Intensität und Dauer, aber
das hatten wir mit
früher kamst du einfach, ich habe immer komplett leer alles, also auch viel zu wenig getrunken. Eigentlich jeden Trainingstag zu wenig gegessen und dehydriert.
Ja. Wir hatten die Folge mit Robert Gorgos. Und ich glaube ich auf jeden Fall, dass das die war. Und das habe ich mir nämlich auch damals irgendwie zu Herzen genommen. Und da meinte der so, ey, es ist gut, wenn du nochmal so kurz vor zu Hause, irgendwie letzte halbe Stunde oder so, nochmal richtig was isst, dass du halt nicht leer ankommst zu Hause, sondern dass du nicht so klar sollst du dann auch direkt was essen eigentlich, aber da sollst du ja eigentlich jetzt gar nicht so viel auch essen, sondern nur so dieses direkte Fenster einmal mit was Kleinem ausnutzen. Und das versuche ich so ein bisschen zu beherzigen seitdem. Das klappt irgendwie auch relativ gut. Ah, ist verrückt. Also, wann war das Learning mit Lennart? Ich wollte nur darauf raus, ist noch gar nicht so lange her wahrscheinlich, oder?
Nee, 2021, 22 sowas. Ist relativ spät gekommen, ja.
Ist dann auch geil, wenn so ein jüngerer Fahrer zu dir kommt und dir so Tipps gibt.
Ja.
Oder?
Ja gut, mit Lenny habe ich immer gute Gespräche auf dem Rad. Also ich nehme mir das auch mal, ich habe mir das immer gut angenommen. Ich habe das auch kapiert, ne? Aber einfach dieses, wie wir vorhin hatten, diese ostdeutsche Schule, die man halt seit Kind kennt, da was zu ändern, ist halt sehr schwer. Ne? Das ist einfach so im Kopf drin. Ne? Und es hat auch auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis ich genügend gegessen habe. Es hat dann wirklich angefangen mit 1 Riegel die Stunde, was immer noch viel zu wenig war. Und dann irgendwann 2 Riegel und jetzt war ich am Ende bei 3 Riegeln. Und damit bin ich gut gefahren. Das war
Ja. Stabile Marathonfolge übrigens hier am Start auch schon wieder.
Ja, wir haben uns vorher ein bisschen verquatscht schon.
Ja, wie immer.
Wir sagen, mach nur kurz Allgemeinteil. Ja.
Wir haben es immer noch nicht gelernt, wie lange wir so über so Themen sprechen.
Nee.
Ja, komm, das machen wir noch, dauert ja nicht lange.
Aber wir haben ja auch erst, wie viele Jahre machen wir es jetzt?
Wollte ich gerade sagen, wie lange gibt es euch?
Genau 6,5.
Wir haben erst 6,5 Jahre lange Erfahrung, brauchen wir noch ein bisschen, um das einschätzen zu können.
Wahnsinn. Ja. Ich höre euch auf jeden Fall schon eine ganze Weile jetzt. Ich muss sagen, das war jetzt die letzten 2-3 Jahre bei Lotto, eigentlich seit dem Podcast, oder davor habe ich auch schon gehört. Mhm. Aber es ist halt immer eine schöne Abwechslung gewesen. Da geht die Zeit halt bitte schneller rum, weil nur Musik hören auf dem Rad, da war ich jetzt auch nie so ein Fan von. Und dann irgendwann in meinen alten Jahren kam ich dann auf das Thema Podcast.
Das musst du jetzt natürlich so irgendwie beibehalten. Ne?
Aber das freut uns, dass wir da von dir noch keine bösen Hörerzuschriften bekommen haben.
Sehr schön.
Also ja, noch nicht verunglimpft worden hier im Podcast.
Ja, aber ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute jetzt für den nächsten Karriereschritt, für die Entscheidungsfindung, wohin es geht. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt irgendwie was, ob das überhaupt in deinem Kopf so drin schwirrt, irgendwann mal wieder im Radsport was zu machen, so sportliche Leiterrichtung, weil das könnte ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Habe ich so vor dem Podcast schon drüber nachgedacht. Ich glaube, so als Fahrradtyp prädestinierst du dich schon so dafür? Also als Fahrer muss man immer schlau fahren. Auch wenn man nicht so gut über die Berge feiert, muss man immer schlau fahren. Also das hast du jetzt jahrelang trainiert. Ich glaube, so deine Art einfach auch. So ruhig, bisschen so wie, nicht ganz so wie Vino, der redet halt einfach noch viel leiser. Mhm. So, du musst dem halt schon gebannt zuhören, manchmal, ne? Aber ich glaube, so deine Art hättest schon gut Qualifikationen dafür, sag ich mal so.
Danke. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das Thema ist auf jeden Fall nicht vom Tisch, aber jetzt erstmal ein bisschen Leben genießen und halt erstmal so ein bisschen andere Sachen ausprobieren, weil du halt einfach auch in diesem Radsportzirkus nicht so viel Sachen kennst oder kennenlernst.
Das
unterschätzt man. Man denkt immer, kommt viel rum, aber eigentlich nimmst du nicht viel wahr. Das ist halt schon.
Ja, gar nichts, ne?
Ja.
So immer, wenn ich jetzt so im nach meiner Karriere nochmal in so Gegenden oder Städte gekommen bin, wo du im Radsport schon warst. Du warst zwar schon mal da, aber warst auch noch nicht da. Ja. Das ist
man unterschätzt das, wie viel man doch auf diesen auf diesen Computer guckt, ne? Um Watt, Geschwindigkeit, Strecke. Mhm. Du nimmst das nie so wahr. Natürlich hast du auch eine andere Geschwindigkeit. Ne? Du musst dich halt schon ein bisschen konzentrieren, weil du darfst nicht stürzen, darfst dich nicht verletzen. Aber jetzt zu unserer Hochzeit hat uns unsere Freunde, Aki, Schwarz-Jeleni, den ganzen Konsorten, uns ein Tandem geschenkt. Und jetzt sind wir halt mit dem Tandem fleißig unterwegs. Und was du da auf einmal siehst, ne? Wie gesagt, seit 5 Jahren wohne ich in derselben Stadt und auf einmal sieht man neue Ecken, ne? Das ist schon gruselig teilweise.
Warte mal jetzt ganz kurz, du fährst wirklich Tandem jetzt gerade mit deiner Frau die ganze Zeit?
Ja, das ist so, eigentlich seit China ist das meine einzige und längste Radstrecke, waren jetzt 10 Kilometer mit dem Tandem.
Und da würde ich aber aufpassen. Also ich würde dir auch empfehlen, die 500.000 Marke in deinem Trainingsbuch da noch anzupeilen, wenn du da nicht eh schon bist durch die Jugendzeit.
Das ist halt,
ich dachte, zu viel Formabbau tut einem nicht gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dann lieber wie Paul, irgendwie immer so ein bisschen fit bleiben.
Ich habe jetzt angefangen zu joggen.
So ein bisschen fit bleiben, Paul.
Ja, genau. Genau, so ein bisschen fit bleiben. Bei der Region, wo du wohnst, ist es, glaube ich, auf jeden Fall auch wert, fit genug zu sein, um Rad zu fahren. Ja. Weil es wirst du mich auch schnell genug merken, dass es irgendwann echt scheiße anfühlt, wenn mein Back nicht mehr so richtig hochkommt. Also noch schlechter als vorher.
Ja, frag mal Andi.
Es wird noch viel, also du hast keine Vorstellung davon, wie scheiße das wird. Also es ist echt, also bei mir ist ja jetzt so, ich versuche es den Leuten dann immer zu erklären, du fährst jetzt irgendwo eine Bergetappe, fährst zurück zum Auto und vorne sagt Anno, die Lee oder keine Ahnung, Kev, ey, wir brauchen hier vorne 40 Flaschen und die musst du nach vorne bringen. So fühlt sich das dann an. Also das ist, macht echt keinen Spaß. Und Andi Schleck sagt das Gleiche und der war ein viel, viel, viel besserer Bergfahrer als wir alle zusammen.
Ja. Das wolltest du aber noch sagen. Andi Schleck hat das auch bestätigt, hat gar keinen Bock mehr gehabt.
Aber Andi, kann ich dir was fragen? Eine persönliche Frage.
Ja, klar.
Was hast du denn zugenommen ungefähr seit Karriereende? Weil das war so mein
Also zu Thema. Meinem leichtesten Gewicht, also ich war mal so unter 80 und jetzt wiege ich 98. Aber ich war auch schon mal knapp über 100, also.
Okay. Weil ich glaube, wir hatten ja so dieselbe Statur. Das war immer so meine Grenze. Ich habe gesagt, wenn ich 100 erreiche, dann muss ich auf jeden Fall irgendwas machen. Aber jetzt.
Ja, also ich meine, so der Körperbau verändert sich halt auch, ne? Wenn du irgendwie einen anderen Sport machst, dann merkst du einfach mal so, wie viel Zeit du wirklich auf dem Fahrrad verbracht hast. Also, ja, es sind so ungefähr 20 Kilo, ich sag mal so 15 auf jeden Fall. Und das sind dann eben so im Worst Case 40 Trinkflaschen, ne?
Ja, absolut.
Das ist ein guter Rucksack. Ja.
Ah, ja.
Gut, dann essen wir jetzt alle Frühstück.
Ja, genau.
Ja, schon mit Leichtes Platz. Aber nur.
Du kannst die Kerzen entsorgen.
Oh ja. Das stimmt, ja. Die müssen weg.
Also wir haben hier, Rudi sitzt hier in so einer Kapelle.
Das war noch von der Hochzeit, das ist noch also überstand. Das muss jetzt mal
ja, aufgehen. Aber mit dem Holz und so dahinter, mit der Holzwand oder dem Holzschrank und den Kerzen hat man wirklich so einen leichten Kapellen-Vibe.
Ja. Stimmt, ja. Jetzt, wo du das sagst, ja, stimmt. Ja. Nee, ist eigentlich meine Küche. Ja. Aber gut.
Und für alle Leute, die schon nicht mehr wissen, wie sie die 4 Wochen im Winter überbrücken sollen oder 3, wo Besenwagen Pause macht, haben wir hier jetzt erst nochmal 2 Stunden aufgenommen, dass ihr ein bisschen Futter habt. Aber nächste Woche kommt noch eine. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und ja, vielleicht bis demnächst.
Bis genau. In Köln, würde ich sagen, spätestens.
Ja, da lohnt sich ein Besuch vielleicht im Frühjahr mal. So um Karneval rum.
Karneval. Ja, habe ich auch immer verpasst. Muss ich mir mal angucken jetzt, ja.
Okay.
Okay.
Ciao. Vielen Dank, dass du da warst.
Ciao.